Ich habe ein Amt. Die, was haben wir denn? 104. Ich bin noch ein bisschen. Bin ich okay oder bin ich zu leise? La 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 la. Ich glaube, es ist okay. Ich muss hier. Ich habe hier nämlich mein Hardware-Gerät gewechselt. Aus Convenience-Gründen. Seid ihr noch da? Ihr hört mich nicht mehr. Hört ihr mich noch? Wieso höre ich euch nicht mehr? Oh, jetzt warte mal.
Der hat uns, der bezeichnet uns als Neues, Stefan.
Jetzt hat höre ich das. Was ist denn das für eine Scheiße? Stefan? Jetzt hat.
Ja.
Mein Denoise macht euch komplett leise. Also komplett
Wir sind
aus.
für dein Computerprogramm also einfach nur weißes Rauschen. Das ist schön.
Stören.
Das
Wir stören.
kann gut sein. Ich muss mich noch ein bisschen leiser machen. Jetzt habe ich gerade einen Klippen. Stefan, sag doch mal was.
Ja, dann erzähle ich euch diesmal einfach ein bisschen mehr über mein Projekt, das ich morgen vorhabe und
Du
auch wenn ich
könntest
ein
dich ein bisschen
bisschen
lauter machen,
was
dann würden wir dich ein
machen.
bisschen besser
Ein
verstehen.
bisschen lauter,
Ja.
wenn nicht schlecht.
Bisschen lauter,
Ein
okay.
bisschen lauter.
Bisschen lauter.
Bisschen lauter so.
Noch ein Ticken.
Bisschen lauter so.
La 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 la.
Vielleicht noch ein
La la la
bisschen.
la. So.
Du wirkst heute bei mir unnatürlich flach.
Ich bin aber schon mit dem
Oh,
richtigen
so ist
Mikro
gut.
drin, aber
Jetzt ja, so war's jetzt gut,
nicht so, dass
klar.
ich jetzt.
Perfekt.
Aha, okay.
Du weißt das Prinzip einer Superniere?
Ja, schon.
Wenn man am
Weil man muss ja
Mikrofon.
vorbei.
Ja, aber nur ein bisschen vorbei, nicht voll vorbei. Wenn du in eine
Ja,
andere
ja,
Richtung
ja.
sprichst, dann kommt da nichts an.
Das sagt mir meine Frau auch immer. Das
Also bei mir ist es ja
und
eher so, dass sie immer sagt, ich höre in die andere Richtung und die sprechen in die andere Richtung.
Nee, das ist schon. Das ist bei
Aber
mir
seht ihr
schon
meinen
problematisch.
professionellen Aufbau hier? Das ist schon, so ist gut, oder? Okay.
Wie wollen wir jetzt eigentlich mit diesem Fiasko von letzter Woche umgehen?
Transparent für unsere Zuhörer,
Ja,
weil wir hatten ja
jetzt
Live-Zuhörer. Wir
wart
können
doch
jetzt
mal.
nicht sagen.
Genau. Bitte nicht.
Also, ich
Weil für
genau.
unsere Live-Zuhörer können wir Dinge nicht doppeln. Also das wäre
Das
jetzt
stimmt.
natürlich
Wir
blöd.
hatten letzte Woche 5 Zuhörer im Livestream, die eine unglaublich exklusive Vorführung unserer Kompetenz mitbekommen haben, die damit
Das war
endete,
die Patreon-Folge.
die Patreon, die damit endete, dass ich halt tatsächlich nach 2,5 Stunden wirklich, ich glaube, ziemlich gute Sendung, also ich fand sie echt nicht schlecht, festgestellt habe, dass ich alles eingeschaltet habe, bis auf den Record-Knopf in Reaper zu drücken und danach natürlich die Folge für die Nachwelt für immer verloren sein wird. Und das heißt, wir haben jetzt einfach die Möglichkeit, entweder so weiterzumachen und die gleiche Folge nochmal zu machen, vielleicht mit ein bisschen Updates, oder zu behaupten, dass wir ja alles schon in der Folge 104 besprochen haben und
Ja.
diese Folge jetzt 105 nennen.
Naja, wenn man
Also
ganz
es könnte
ehrlich ist, ist
natürlich
es ja
ja auch
sogar
sein.
ist es die Folge 106, weil die 104 wäre ja die gewesen, wo Martin und ich dich einfach sitzen lassen haben. Und zur Strafe hast du dann sozusagen die 105 einfach nicht aufgezeichnet.
Aber er hat uns ganz schön lang sitzen lassen für die Nichtaufnahme. Aber also Michi, ich bin ja nicht sicher, vielleicht hat ja irgendjemand von unseren Hörern da draußen das aufgenommen und möchte uns das wieder zuspielen.
Du meinst vom Kassettenrekorder vom Lautsprecher?
Genau, so ein Mixtape.
Naja, zum Beispiel. Nein, ich glaube nicht. Also ich würde sagen,
Fahr mal das Intro ab.
die Folge fahren wir einfach mit der 104 an und dann schauen wir mal, was sich so ergibt, oder?
Wo man so
Okay.
rauskommen.
Wo muss er rauskommen? Ich fahre mal das Intro ab.
Könnten auch 104,5 machen.
Hallo und herzlich willkommen zur Technikblase Episode. Ich fand das ganz gut, was Martin gerade gesagt hat. Episode 104 und ein halb. Es gab ja eine Folge 104. Wir haben sie in den Äther da draußen gestrahlt, nur leider die Sounddatei nicht gespeichert. Wir machen aber einfach weiter wie zuvor. Also ich weiß nicht, oder habt ihr euch ein Skript?
Shame!
Habt ihr euch so ein Skript ausgedruckt, was wir letzte Folge so ungefähr besprochen haben, und wir machen dasselbe jetzt nochmal mit denselben Gags und so?
Ich glaube nicht.
Was heißt Gags?
So wie wir es immer machen.
So ja. Wie wir es immer machen, das Skript ablesen so und vorher zwei Wochen lang auswendig lernen. Deswegen sind die Folgen ja immer so lang, weil ich so lange brauche, meinen Text auswendig zu können.
Ja, ich notiere das auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine, also deswegen.
Sehr gut, nein, ich muss mich natürlich bei euch, also vor allem bei euch zweien hier, in aller Form entschuldigen. Wir haben letzte Woche eine Folge aufgenommen, die auch live gestreamt, und wie gesagt, ich habe einfach vergessen, auf den Record-Knopf zu drücken. Das ist jetzt, glaube ich, das zweite Mal, dass wir eine Folge verlieren wegen technischer Probleme während der Aufzeichnung. Und das erste Mal wegen einfach Layer 8 Blödheit während der Aufzeichnung. Naja. Aber nichtsdestotrotz, es gibt ja immer noch ganz viele Sachen zu erzählen, und da wollen wir diese Woche anknüpfen an der Folge 103 von vor 4 Wochen dann schon. 5 Wochen? Weiß nicht.
Das war
vor meinem Urlaub, gell? Das war vor meinem Urlaub.
Ja. Ich wollte gerade sagen, die Nichtaufzeichnung der Folge der letzten Woche ist lange nicht so peinlich wie der Intel-Werbespot über Apple. Wie ich finde, jemand, der mit Apple ja nicht so viel anfangen kann, aber das ist schon eine harte Nummer, oder?
Also. Also da ist echt einiges schiefgelaufen. Apple sagt ja immer, 1000 no's for one yes. Und da hat einfach der Typ gefehlt, der einfach mal gesagt hat, nee, den geben wir jetzt mal nicht frei.
Ist das diese Werbung mit Jamie Foxx? Kennt ihr die Werbung mit Jamie Foxx, wo seine Tochter oder so? Also der Running Gag, also jeder, der sich einigermaßen in dieser Produktwelt auskennt, wird jetzt schallend lachen. Und zwar passiert da Folgendes. Jamie Foxx ruft bei einer jungen Dame an und fragt, ob sie nicht eine Pause machen will. Und dann geht Teams auf und sie sagt, es funktioniert immer noch alles gut. Und dann geht ein zweites Messaging-Fenster auf und sie sagt, nein, bei mir läuft immer noch alles großartig. Und ich denke mir nur immer, hallo, da läuft Teams. Das ist völlig egal, welcher Rechner das ist. Da geht jeder in die Knie.
Wenn du jetzt nicht noch einen Gray Supercomputer irgendwo im Keller hast, dann wird es nicht funktionieren.
Ja.
Nee.
Ja. Und der macht dann insgesamt 3 Videofenster auf. Und also ich finde, die ist schon etwas sehr seltsam, diese Werbung. Ist jetzt neues Intel, bla bla, irgendwie super und so, aber es ist schon echt seltsam. Vielleicht passt die auch zu dieser Apple-Bash-Werbung oder so.
Also ich weiß nicht, Martin, kennst du die Apple-Bash-Werbung? Im Prinzip ist es so, dass halt Intel darauf ab...
Sie tun halt so, wie wenn sie Apple wären.
Nein, sie tun so, als ob sie Apple wären, und nennen dann aber Features, die Apple halt nicht mehr hat. Sowas wie austauschbaren RAM und auflösbaren hier irgendwas und dies und jenes. Und lassen da halt, also ich meine, in der Sache haben sie ja durchaus recht. Ich meine, Apple hat irgendwann mal vor ein paar Jahren die Entscheidung getroffen, dass die Dinge, vor allem die Laptops, halt einfach zugemacht sind wie nix und man einfach nichts mehr selber wechseln kann und alles verlötet ist und die Entscheidung, die man für einen Laptop trifft, einen da quasi festsetzt, bis man halt einen neuen Laptop kauft. Aber das, also sich nicht zu blöd zum Teil, das ist eigentlich so im Prinzip, eigentlich normalerweise wäre das doch Samsung-Style. Samsung hat doch immer auch so ein bisschen diese Apple-Gebäsche in den Spots gemacht, wo sie dann Leute, die für ein neues Smartphone in der Schlange stehen, verarschen und keine Ahnung was. Und
ganz wichtiges Verarschen, weil Apple zum Beispiel das Ladegerät weglässt oder den 3,5 mm Klinke weglässt oder fallen bestimmt noch ein paar, den Notch hat, der Notch war ja auch so oder dass die Kamera hinten auf einmal aus dem Gehäuse herausragt. Also man kann, also es gibt schon viel, viel Sachen, die Samsung mal schlecht fand bei Apple und dann doch genauso gemacht hat.
Ja, und auch wo wir letzte Woche gesagt haben, oder ihr gefragt habt, ob ich mir das Google Pixel 6 schon bestellt habe. Nein, noch nicht.
Hast du es jetzt schon bestellt?
Wird der, aber ich bin sehr nah dran. Auch dort wird übrigens kein Charger mehr mitgeliefert.
Also, was? Aufschrei!
Ja, es ist.
Das Ding, was mir Apple hier halt an der Stelle, ich meine, das ist halt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Was man Apple an der Stelle halt vorwerfen kann, sind im Prinzip zwei Sachen. Zum einen, dass sie das Ladegerät weglassen und das Produkt dafür nicht günstiger machen. Jetzt kann man sagen, okay, das letzte Produkt hat quasi genauso viel gekostet wie das neue. Wenn sie das Ladegerät zugepackt hätten, hätte es wahrscheinlich 20 Euro mehr gekostet und so weiter. Das sind dann so die Argumente, die kommen. Aber was wirklich ein Tiefschlag ist für dieses Argument, Apple hat 16 Jahre, keine Ahnung, dem iPhone ein USB-A auf Lightning-Kabel beigelegt, beziehungsweise am Anfang ein USB-A auf Dock-Connector-Kabel, ganz am Anfang ja noch. Und ausgerechnet in dem Jahr, wo sie das Ladegerät weglassen, legen sie ein USB-C auf Lightning-Kabel bei, mit der Begründung, es haben ja eh alle Leute USB-Ladegeräte. Nein, kein fucking Dude da draußen hat ein USB-C-Ladegerät, wenn er sich gerade ein iPhone gekauft hat. Also das ist halt schon so ein bisschen so das Argument.
Das heißt, du würdest jetzt... Stefan, bitte. Okay. Das heißt, du würdest jetzt sagen, es wäre schlauer gewesen, das Kabel auch noch wegzulassen.
Ja.
Naja, da bin ich ja bei dir. Für die Grundbenutzung ist es einfach so, braucht man nicht. Also das Kabel war wirklich unnötig, weil mir bringt kein, also das Kabel ist nur was für, sagen wir mal, Leute, die doch sehr moderne Mobilgeräte nutzen. Ja. Also jemand, der halt ein USB-C in seinem Laptop hat. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass dass der größere Anteil der Menschen, die diese Telefone benutzen, keinen USB-C-Connector haben. Und insofern stimme ich dir zu. Man kann sagen, wieso, ihr könnt doch alle hier über induktiv laden. Brauchen wir doch nicht. Oder ihr nutzt das, was ihr bisher habt. Ist auch okay. Aber ein USB-C auf Lightning-Kabel, also sagen wir mal so, der erste Fehler ist schon passiert, dass man gesagt hat, man hat überhaupt noch Lightning.
Ja.
Aber dann ein USB-A auf Lightning, ein USB-C auf Lightning mitzuliefern, das ist einfach wirklich, das ist nicht gut.
Nee, das ist tatsächlich nicht gut. Und ich habe halt jetzt einfach ich habe ja so mehrfach Ladegeräte im Haus verteilt, wo einfach so mehrere USB-A-Anschlüsse rauskommen. Und da hängen halt jetzt alte USB-A auf Lightning-Geräte für allen möglichen Geräte, für iPads noch alte und für keine Ahnung, AirPods und was man halt so rumliegen hat. Aber ich benutze eigentlich hier hauptsächlich noch G, bei mir im Auto vor allem, und im Geschäft habe ich ja so einen Stand und am Nachttisch habe ich auch so ein Ding. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, weil ich habe ja ein neues Handy, haha, da können wir auch noch gleich drüber reden, wie letzte Woche schon. ich komme jetzt mit dem ganz gut durch den Tag über diese G-Lader. Was natürlich auch ein Argument gegen diese G-Lader ist, ist einfach, dass die komplett ineffizient sind und keine Ahnung, weiß Gott, wie viel Energie man sich sparen könnte, wenn man über Kabel lädt im Vergleich zu G-Ladern.
Nutzt ihr G-Lader? Ich finde das nämlich auch sehr spannend. Ich würde nur gerne eine Frage in die Apple Expertenrunde stellen. Nachdem die EU jetzt beschlossen hat, dass USB-C praktisch der neue Standard bei Handy-Ladegeräten oder bei der Auflademöglichkeit von Handys werden soll. Betrifft es in irgendeiner Form Apple? Was meint ihr? Also ich schaue jetzt mal in 2 Jahre oder so.
Also unklar. Also zum einen ist ich glaube, die Regelung, also es gibt mehrere Punkte. Zum einen, die Regelung legt ja fest, dass wenn Kabel geladen wird, dass es dann USB-C sein soll. Ich bin nicht so hundertprozentig glücklich damit, weil das ja im Prinzip eine Technologie vorgibt. Und wenn Regierungen Technologien vorgeben, war es ja eigentlich selten irgendwie eine sinnvolle Geschichte. Insofern weiß ich nicht, was da rauskommt. Also ich meine, wenn jetzt USB-C ist jetzt okay, aber das ist ja eigentlich nur der Stecker an sich. Da steht ja auch nicht dran, wie viel die laden können und so weiter. Das ist ja immer diese Kabelgeschichte. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, natürlich betrifft es Apple, weil Apple muss sich ja an bestehende Regeln halten. Ich glaube nicht, dass sie nächstes Jahr aufhören, in der EU Geräte zu verkaufen. Aber sie haben im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder sie bauen ins nächste iPhone wirklich USB-C ein. Halte ich für verhältnismäßig plausibel, weil ich glaube schon, dass sie mittelfristig auf diesen Weg gehen wollen.
Glaube ich nicht.
Bei den iPads hat man es ja auch gesehen und die Geräte werden ja auch immer leistungsfähiger. Die zweite Variante ist, sie lassen den Stecker halt nächstes Jahr ganz weg.
Das halte ich für realistischer.
Ich glaube, sie hatten ja letztens so ein Patent, oder beziehungsweise man hat beim Zerlegen vom iPhone 13 hat man einen Chip gefunden, der irgendwie eine spezifische oder ein bis jetzt unbenannte Schnittstelle bietet über eine bestimmte Frequenz, die einfach für Diagnose wahrscheinlich gedacht ist. Und vielleicht kann das auch ein Punkt sein, für Apple einfach diese ganze Steckergeschichte komplett überflüssig zu machen.
Also das beim iPad Mini haben sie es auch gefunden, da war es glaube ich auch mit drin, wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwie, keine Ahnung, 600 Megahertz oder irgend so eine Frequenz sollte es sein. Ich habe das ja letztes Mal in der verschollenen, Lost Files Folge, in unserer Lost Files Folge habe ich das ja schon mal auch so angedacht. Ich weiß nicht, wozu man noch einen Stecker braucht. Also ja, es gibt schon noch Fälle, muss man sehen. Also jetzt, vielleicht ist das auch ein bisschen zu modern gedacht, weil es doch halt wahrscheinlich noch viele Autos gibt, die CarPlay mit Stecker haben und nicht Wireless CarPlay und so. Aber ich glaube zumindest, dass es perspektivisch schon so sein wird, dass man sagt, ich weiß nicht, ob man noch einen Stecker braucht. Also kann ich nicht beurteilen. Ich bräuchte keinen, also bei mir gibt's, ich weiß gar nicht, ob ich das Gerät, das ich habe, schon überhaupt mal eingesteckt habe. Ich nehme das halt, doch ab und zu für in der Webentwicklung für so Debug-Zwecke, da ist es ganz cool eigentlich, dass man den Safari halt mit den Developer-Tools vom Telefon verbinden kann. Das ist eigentlich ziemlich cool. Aber ansonsten.
Gibt es nicht inzwischen auch Wireless?
Nee, das geht nicht wireless. Okay. Also zumindest ist mir das nicht bewusst, ob das wireless geht.
Also ich
aber ja, das wäre jetzt natürlich was man jetzt durchaus auch mal, also das ist ja, also softwaremäßig sollte das ja kein Problem sein zu sagen, man kann das auch irgendwie wireless machen. Aber wie gesagt, halte ich für perspektivisch schon eine Möglichkeit, wobei ich möchte das nochmal aufgreifen, Michi, was du letzte Woche gesagt hast. Und zwar, wie schlecht der Wirkungsgrad von induktivem Laden ist. Und man muss einfach sehen, wenn Milliarden Telefone halt Hitze produzieren, dann ist es halt nicht so geil. Also wenn die halt, wenn jeder, der so ein induktives Ladegerät im Auto zum Beispiel hat, wird sagen, hey, die Rückseite von meinem Handy kocht. Das ist, wenn ich es mit Stecker auflade, natürlich nicht so. Das muss man einfach sehen. Das ist der Wirkungsgrad ist schon schlecht und vielleicht muss man da auch nochmal ran. Ich weiß nicht, Michi, hast du so ein MagSafe-Lader? Ist der ähnlich oder macht es der genauso heiß oder ist der irgendwie besser?
Der ist schon stärker gerichtet, habe ich so den Eindruck. Also ich hab von Belkin so eine Station im Geschäft, ich glaube von Belkin oder für Anker, weiß ich gar nicht, einer von den beiden, die eigentlich ziemlich cool ist. Das ist quasi einfach so ein Stand, wo man halt oben das Handy hinkleben kann und unten ist dann noch ein zusätzliches Pad für zum Beispiel die AirPods. Und die AirPods waren schon warm, aber das Handy ist jetzt gefühlt nicht so warm. Aber was mir aufgefallen ist, so First World Problem hoch 10 ist, mit meinem iPhone 13 Pro Max, das hat ja diesen unsäglich dicken Kamerabulb, diesen Kamerahügel, wird das iPhone von in der Tesla-Ladeschale so weit weggehalten, dass es nicht mehr vernünftig lädt. Also das liegt nicht flach genug auf, dass es sinnvoll lädt. Also das ist schon so ein Ding,
wo ich... Ja, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt gekommen, das Auto zu wechseln. Ja,
definitiv.
Ist das im Model Y auch so?
Das ist im Model Y auch so, ja. Aber um jetzt nochmal reinzugrätschen, ich glaube schon, wenn Apple dann wirklich den Stecker weglassen wird, wenn sie das vorhaben, dann werden sie eine Lösung dafür finden für dieses CarPlay. Sei es ein Dongle, der quasi Wired CarPlay in Wireless CarPlay umwandelt. Ich könnte mir da vorstellen, dass sie entweder dieses MagSafe dazu missbrauchen, dass die quasi ins Auto so eine Ladeschale reinklebst oder so ein MagSafe-Pad reinklebst, an dein Radio mit per USB anschließt und das übernimmt dann quasi die Übersetzung von Wireless in Wired CarPlay. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie das schon im Auge behalten.
Sowas gibt es ja schon. Also es gibt ja, also Wireless CarPlay Dongles gibt es ja schon einige. So wie ich das jetzt am Rande mitbekommen habe, scheint das auch relativ okay zu funktionieren. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn jetzt da ein Peripheriehersteller oder Apple selbst jetzt da was bauen würde, wo man sagt, hey, das ist jetzt nicht so ein mega hässlicher Ding, sondern das ist irgendwie was Kleines, Schnuckliges, wo in so ein USB-Ding reinpasst und dann hast du auf einmal Wireless. Ich glaube, da könntest du jetzt wieder richtig viel Geld verdienen.
Vielleicht. Ja, ich meine, Apple wird es dann halt irgendwie für 149 Euro verkaufen und dann...
Genau, hätte jetzt auch gesagt, 149 Euro. Ich meine, das ist jetzt immerhin so viel, wie manche Hersteller für ein Jahr CarPlay verlangt haben. Also vor allem deutsche Premium-Hersteller.
Ja, oder wie viel Apple für dieses Foldable Charging Pad, dieses...
Oh, das ist aber so toll. Das ist aber wirklich toll, das hätte ich echt gerne, aber es ist irgendwie doch ziemlich teuer.
Stefan, ja. Nutzt du G?
Nee.
Nee,
das ist alles, ich weiß nicht, bin da irgendwie noch nicht so up to date. Aber mein Handy ist ja auch 3 Jahre alt, also...
Vielleicht ja, aber die, du hast doch ein Google, oder? Das konnte das, also die waren doch schon deutlich vor Apple mit dieser ganzen.
Google, also die Pixel-Handys, ja. Ich habe jetzt das OnePlus. Da weiß ich tatsächlich gar nicht, ob das geht. Ich glaube, ich hatte am Anfang mal geschaut. Das kommt, glaube ich, so im nächsten.
Welches hast denn? OnePlus?
6T Pro, 6 Pro.
Das können wir doch hier rausfinden, oder?
Also Apple,
der wahre Grund, warum Wireless Charging fehlt, ist das erste Ergebnis.
Das ist mal, ne? Ich hatte es so dunkel in Erinnerung.
Dann war es denn bei Apple, da war es 8, das 8er, gell?
Nee. Ich glaube, das kam erst mit dem... Jetzt warte mal, wie war denn das? Es gab das 8er, dann wurde das 9er ausgelassen, es gab das X und dann kam das 11, oder?
Nee, also war es 8er und das iPhone X. Also es, die zwei
ja, okay, waren
die
8 ersten. Und 10.
8 und 10 waren die ersten, die...
Aber die kamen ja gleichzeitig, oder?
Genau. Das war ja das... Wo sie dieses 10, ich weiß gar nicht, entweder früher rausgebracht haben als gedacht. Ja. Das war ja dieses Gerücht, dass es eigentlich erst dann ein Jahr drauf rausbringen und dann waren sie aber so weit und fanden es so geil, dass sie es einfach gleich in dem Jahr kurz nach dem 8er nur rausgebracht haben. Da bin ich nach München gefahren in den Apple Store, um eins zu kaufen. Die hatten eins
da. In die Rosenstraße?
In die Rosenstraße, ja. Zeiten waren das.
Damals. Mit deinem Fred Feuerstein-Auto noch.
Mit dem, wo Dinosaurier-Kadaver verbrannt hat, zum Explodieren gebracht hat, um vorwärts zu kommen.
Ja, es ist bitter. Stefan. Ja.
Ich möchte mal was fragen. Das emotionalisiert mich nicht so wie euch.
Was?
Ich möchte mal heute, ich habe heute, kennt ihr Sonoff? Also Sonoff ist ja so ein Hersteller von so Smart Home Devices. Also so ein, die stellen ganz viele verschiedene Sachen her, so wie Xiaomi stellt ja auch sowas her. Und da gibt es eben Sonoff und Shelly und noch ein paar andere. Und Sonoff hat heute etwas vorgestellt, beziehungsweise mir ist es heute zugetragen worden. Und zwar haben die bei Kickstarter ein, ich würde mal sagen, so ein Mini-Touch-Display, das man in eine Steckdose einbauen kann. Das geht dann, steht dann ein bisschen raus über die Steckdose, so, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht so 3 Zentimeter auf jeder Seite. Unten sind 2 Knöpfe dran und mit dem kann man das kann man dann in so einen Raum reinmachen und dann kann man da drauf swipen und verschiedene Szenen auswählen und so. Das finde ich eigentlich wirklich, wirklich ganz cool. Und jetzt kommt es auch noch zu einem Preis. Das kostet momentan, wenn man es bei Kickstarter kauft, $54. Wenn das ein offenes System wäre, ich würde es sofort zuschlagen. Ich finde das ja so cool.
Aber so
könnt ihr euch vorstellen, wie das offen aussieht?
Ja, ich hab das Bild ja bei dir gesehen. Also zum einen, Sonoff ist doch auch so ein Shelly-like Ding mit Relais und Arduino-Computern, die man auch selber flashen kann.
Ja, ja, so genau. Weiter. Aber ich weiß nicht, ob man das halt ordentlich in Home Assistant reinbringt, was ja die Software meiner Wahl ist. Mit so Szenen und so, keine Ahnung, ob das so gut funktioniert. Aber ich finde einfach die Idee, wenn es ist ja schon so, dass seit mich dieses Smart-Home-Thema beschäftigt, denke ich mir schon so, physikalische Switches, die irgendwo fest eingebaut sind, die man nicht erst suchen muss, die so immer an sind und wo ich einfach drücken kann, das finde ich schon ziemlich praktisch eigentlich.
Also ich habe.
Wie steht ihr denn zu sowas?
Ich habe ja ganz normale Schalter, die hinter den Shellys hängen.
Ja, aber die haben ja kein Touch-Display, die Schalter, und da kann man nicht swipen und Szenen auswählen und also es ist. Ich finde das schon cool eigentlich. Mir würde das gefallen.
Und ich habe kaum Steckdosen auf Griffhöhe.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Die meisten Steckdosen sind doch irgendwie so 10 Zentimeter über dem Boden. Also wenn ich
die kann man Lichtschalter, also bei mir nicht. Also ich habe in allen, ich schaue jetzt gerade nochmal schnell hier rüber, in allen Zimmern am Eingang einen Lichtschalter und unter dem Lichtschalter ist eine Steckdose. Also so ein Doppelding mit Lichtschalter und Steckdose. Habe ich überall. Was ganz praktisch ist, wenn man Shelly reinmachen will, weil man dann schon den Nullleiter richtig hat. Den man sonst ja nicht hat im Schalter.
Aber also bei mir sind immer quasi die Lichtschalter auf 1 Meter Höhe, halt auf der normalen Höhe und dann auf 30 Zentimeter Höhe drunter die Steckdosen.
Nee, bei mir nicht. Bei mir ist es tatsächlich so, also ich schaue jetzt gerade hin. Lichtschalter und unterm Lichtschalter.
Genauso ist es bei mir auch.
Nee, so habe ich es nicht. Ich habe das quasi, der Schalter und unterm Schalter ist.
Ich stelle mir Martin vor, wie er es doch irgendwie verwechselt, sich jetzt 5 solche Swipes kauft und dann so Kopf über jedes Mal sein Licht aus und dann macht.
Nee, also ich habe es euch gesehen, ich finde es schon cool, aber mir fehlt so tatsächlich so ein bisschen die Anwendung, weil wir also
die Anwendung, aber
ja, genau, das glaube ich nämlich auch. Also wenn du sowas haben willst, dann findest du schon den Anwendungsfall, wo das cool ist, oder? Das ist doch meistens so, wenn man so.
Also ich habe euch jetzt mal ein Bild geschickt, ihr könnt das mal gucken, so sieht es bei mir aus. Und ja, das gibt es eben nicht nur mit 3 Schaltern, sondern eben auch mit 2.
Also hat man quasi einfach den 3/4 Meter Kabelweg und Leerrohr nach unten gespart, um die Steckdosen nicht nach VDE in 30 Zentimeter Höhe anzumachen, sondern unter den Schalter zu klatschen.
Ich finde das aber eigentlich total praktisch, wenn du einen Staubsauger oder so mal einsteckst, dann ist es doch viel bequemer, wenn ich das einfach da oben mache und nicht immer da unten am Boden rumkrabbeln muss. Das
stimmt
muss.
Allerdings.
Ja. Also ich habe ja die anderen Steckdosen in meinem Zimmer, also in den Zimmern sind alle Steckdosen sind unten auf 30 Zentimeter Höhe, nur eben die nicht, die also, direkt an den Schaltern sind.
Okay, dann ist das genehmigt. Nichtsdestotrotz, es gab so ein Projekt mal für alte iPhones, das nannte sich, da haben wir doch letztens auch schon mal drüber gesprochen, Sunflower? Irgendwie sowas.
Also hab ich noch nie gehört.
Da gab es so ein Ding, das sich quasi auf HomeKit draufgepackt hat und du konntest dann alte iPhones quasi in Räume an die Wand kleben und darüber deine Szenen in diesem Raum auswählen und Schalter ein- und ausschalten.
Also ich finde einfach, dass dieses Sonoff-Ding, das wirkt für mich so einfach so ein bisschen, das sieht so fancy aus, das sieht so modern aus. Und nachdem sie auch noch zwei richtige Schalter dabei hat, ist es nicht nur einfach so ein Touch-Ding, sondern man kann damit ja auch wirklich, jetzt könnte man auch einfach Schalter ein- und ausschalten. Also ich finde das ziemlich cool, die muss man tatsächlich überlegen. Also ich bin geneigt, mir vielleicht eins zu backen, einfach nur, dass ich es halt mal habe. Weil, wie gesagt, für so eine Spielerei kann man das schon mal machen.
Wie viel hat das jetzt gekostet?
Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, waren es $54, wenn man es jetzt kauft. Aber, also, nein, ich finde es ja auch, aber für das, was es ist, finde ich es irgendwie auch günstig.
Kann es auch 220 Volt, also richtiges
Strom? Es gibt EU-Modelle.
Okay.
Ja. Also es gibt US-Modelle, nein, die kommen irgendwie aus Hongkong und Hongkong hat ja auch richtigen Strom. Mhm. Und es gibt quasi EU-Modelle, die unterscheiden sich, wenn ich das richtig verstanden habe, durch den Steckdosenausschnitt. Weil wir in Europa wir haben doch quasi quadratische Steckdosen und ja. Die US-Amerikaner haben ja iPhone-große Steckdosen, also so rechteckige
Bricks. Alter. Die Steckdosen? Ach doch, die sind immer genauso groß und dann sind zwei Steckdosen drin.
Ja, genau, das richtig. Ist ja der, weil du das kannst ist ja, wenn das, du mal den Philips Hue Schalter.
Ja.
Genau. Genau.
Dass es da immer noch nichts gibt von Philips. Naja. Aber was ist auch?
Das ist doch bei diesem ganzen Smart Home Gedönse, das finde ich schon immer noch so, dass irgendwie alles entweder extrem teuer oder extrem bastellösig ist. Also jetzt, so wie du sagst, Martin, wenn da jemand Bock drauf hat, wie heißt das, Somnus?
Nee.
Sonoff.
Sonoff. Also
Sonoff.
On off. Smart ja. On off.
Oh. Ja,
Stefan, Teil einzubauen. Ich habe jetzt auch ein auf Empfehlung von Michi, ich habe mich ja auf ganz niedrigem Niveau rangewagt und habe meinen ersten Shelly Wassersensor eingerichtet und so. Und das ist ja alles schön, ist ja alles gut. Aber so wie ihr es ja dann auch sagt, keine Ahnung, dann stürzt mal hier der kleine Rechner oder der Raspberry Pi ab, der die Zigbee-Verwaltung macht und dann bist du irgendwie, da musst du alles neu rein. Glaube ich, hat Martin mal erzählt, oder nicht?
Ja, ich habe das mal gehabt. Ja, das ist schon mal vorkommen,
also, dass man also die ganze Shelly Config. Shelly ja nicht. Also Shelly ist ja
quasi nicht. Genau, das wollte ich jetzt auch nochmal sagen.
Also ich werf jetzt vieles, aber genau. Wenn du dann praktisch die nächste Firma dazu nimmst oder das nächste Ding dazu nimmst, dann wird das halt alles schon relativ komplex. Und jetzt momentan habe ich irgendwie nicht so die Zeit dazu.
Also das ist ja der Punkt.
Das, ist ja
das haben wir dir ja auch gesagt, als du deine Wohnung umgebaut hast. Kauf dir einfach mal einen Sack voll Shellys und pack die hinter die Schalter. Weil das ist einfach ein System.
Kann ich ja immer noch machen.
Ja, das kommt drauf an. Also wenn du deine Räume zum Beispiel verputzt hast, nachdem du die Schalter ausgetauscht hast und oben dann die Verteilerdosen verputzt sind jetzt, dann hast du halt ein Problem. Weil dann hast halt jetzt, kann es halt sein, dass du nicht mehr an die nötigen Leitungen hinkommst. Und also da stehe ich immer noch dazu. Shelly ist sicher nicht perfekt, aber Shelly ist aus meiner Sicht die praktikabelste Lösung momentan, Altbauten ohne viel Aufwand smart zu machen. Und vor allem hat Shelly einfach diesen unglaublichen Vorteil, dass du an den Schaltern nichts ändern musst. Also du brauchst keine irgendwie Smart-Schalter, du brauchst keine gar nichts, du kannst einfach die Schalter lassen und wenn du Platz hast, dahinter an Shelly zu klemmen, das kriegt normalerweise jeder Elektriker in 5 Minuten hin. Also auch wenn du nur so, auch wenn du ein bisschen nur begabt bist. Und damit hast halt auch einen hohen WAF, also Woman Acceptance Factor, weil die einfach nichts ändern müssen und trotzdem kannst du smart schalten. Und sogar wenn dein WLAN ausfällt, hast du trotzdem immer noch die Funktionalität. Und das ist halt so der Vorteil von der Lösung. Und die kann ich eigentlich jedem, der auch nicht in diese Welt wirklich tauchen will, momentan einfach empfehlen will. Zur Not hat er halt einfach die App dann auf seinem Handy und steuert da drüber. Also das finde ich schon ganz cool.
Also das würde ich jetzt schon auch nochmal sagen, für jemanden, der nicht so bastelmäßig unterwegs ist und nicht sagt, ach, 7 Firmen, verschiedene, egal, die kann alles einbauen, die kann alles hier und da, tralala. Für den ist Shelly mittlerweile wirklich für mich alternativlos, weil die im Prinzip alles anbieten, von hinter die Steckdose, um die Steckdose zu schalten und den Verbrauch zu messen, hinter den Schalter, um smart schalten zu können. Genauso wie du jetzt zum Beispiel ein Wasser, dann gibt's Gas. Vielleicht gibt's irgendwann auch mal wieder die Shelly Smoke.
Die Rauchmelder.
Also die smarten Rauchmelder. Vielleicht gibt's sie irgendwann mal wieder. Und was ich speziell noch gut finde, ist, das werde ich mir jetzt als nächstes nochmal anschaffen bei uns für ein Zimmer, die tatsächlich die smarten Lampen, also die Glühobst, LED, GU10 oder was es da halt alles gibt. Das finde ich eigentlich schon auch schick, weil du dann im Prinzip Zigbee halt komplett abschaffen kannst. Also das ist halt WLAN. WLAN ist, wenn man es jetzt nur nicht so exzessiv betreibt wie der Michi, ist das relativ stabil und mit einer überschaubaren Anzahl von Geräten, keine Ahnung, 50 ist es wahrscheinlich auch noch problemlos. Ich finde es wirklich alternativlos und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Das ist ein Einstieg in wirklich, also die ganz niedrige Einstiegsschwelle und man hat sehr schnell Ergebnisse. Ja. Und dann ist es ja im Prinzip ganz einfach. Dann nimmst du halt Home Assistant und dann geht's los.
Und Stefan, wenn wir irgendwann mal von dir eingeladen werden zur 100, dann mache ich dir sogar irgendwie nochmal 2-3 Shellys hinter die Wand, wenn du das haben willst.
Genau, das ist dann, also ihr kommt dann zum Grillen und das Essen auf dem Tisch steht, ist liegt so ein Sack Shellys auf dem Esstisch. So, bitte einbauen vorher.
Nee, also ich hab das jetzt
bei. Ja, also das ist aber.
Ich mache das jetzt dann bei einem Freund von mir, der hat das Ding, dass der mit einem Schalter nicht nur das Licht, sondern gleichzeitig auch noch eine Steckdose schalten will, weil der halt an der Steckdose steht, glaube ich, eine Stehlampe oder sowas. Und sogar sowas kannst du halt mit Shellys mit einem Aufwand von 30 Euro oder sowas oder 35 Euro kannst du es irgendwie halt lösen, ohne dass du da irgendwie jetzt noch ein Kabel durch die Gegend ziehst. Und der hat eben das Problem, dass oben seine Verteilerdosen alle an der Decke sind, wo niemand mehr hinkommt. Und den packe ich halt jetzt hinter den Schalter, da ist Gott sei Dank auch eine Steckdose drunter, hinter den Schalter packe ich ihm einen Shelly, hinter die andere Steckdose packe ich ihm den zweiten oder nehme einen Plug, je nachdem, das weiß ich jetzt noch nicht. Und wird das einmal aufgesetzt und dann funktioniert das tadellos. Also das sind halt schon ziemlich, ziemlich coole Geschichten.
Und jetzt sind ja auch die neuen Shellys rausgekommen. Da warte jetzt nochmal ab. Ich habe jetzt das nicht mehr exakt verfolgt. Aber die sollen ja nochmal dünner sein. Also das heißt, die sollen dann wirklich überall reinpassen. Also da gibt es dann keinen Schalter mehr, wo das nicht dahinter passt. Und also was man leider immer wieder hört, und das muss man auch, so offen muss man auch sein, man hört immer mal wieder von Qualitätsproblemen bei Shelly und man hört immer mal wieder wie, oh ja, du hast die Klemme zu stark angezogen, jetzt geht er halt nicht mehr. Das ist, das tritt relativ häufig auf, das sieht man auch in der Community. Normalerweise ist es aber ein großer Vorteil, dass Shelly da sehr kundenfreundlich reagiert und dir halt immer ganz gut Ersatzgeräte schickt. Und ich schätze, dass die halt einfach auch so ein bisschen ein Fertigungsproblem haben, aber muss man halt einfach auch sagen, wenn du so ein Ding, so ein smartes Gerät für 10 Euro anbieten kannst, dann muss man sich halt jetzt auch fragen, das ist halt wirklich konkurrenzlos günstig.
Ja, und ich meine, es ist natürlich viel Geld, wenn du das alles auf einmal machst. Also ich meine, im Endeffekt, ich habe jetzt, glaube ich, 40 Shellys. Also kannst du davon ausgehen, dass ich so um die 600 Euro in die Shellys reingesteckt habe. Aber ich habe ja schon mal erzählt oder öfter erzählt, wie ich hier das Haus renoviert habe oder wie wir das Haus renoviert haben, hat halt der Elektriker angeboten, diesen KNX-Bus, der das professionelle System ist, einzusetzen. Und da waren es ich glaube, 15.000 Euro mehr kosten. Also über die Renovierung von der Elektrik an sich dann nochmal zusätzlich dazu. Und das war mir dann halt auch, wo ich gesagt habe, nee, das muss nicht sein. Und zwischen 15.000 Euro und 600 Euro ist halt schon ein Unterschied. Es gab ja auch so, ich weiß gar nicht mehr, es gab ein paar so Anbieter, die auch sowas selber gemacht haben, so E-Strom oder so ähnlich hießen die, weiß ich gar nicht mehr. Das waren auch so, die haben ausgesehen wie Lüsterklemmen, wie große, die hast du dann in die Lampen, was sind diese Dingsies, wo die Lampen an der Decke hängen, in diese Becher oder wie wir das halt reinpacken können und dann mit dem WLAN verbinden oder mit einem eigenen Netz verbinden, kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Und da war so, dass dann, glaube ich, der Schalter bei 30 Euro und das Lampenrelais auch nochmal bei 30 Euro, also da wäre es fast das 6-7-fache gewesen von dem, was jetzt die Shellys kosten. Und
man muss halt auch sagen, dass die jetzt mittlerweile auch die Software also für jemanden, der das als Einstieg nimmt, eine echt ordentliche Geschichte ist. Du kannst Räume anlegen, du kannst dir, also ich habe ja bei mir ein Shelly Plug S bei Waschmaschine und Trockner. Und jetzt gehe ich halt in die App rein und kann halt gucken, was das Ding an Strom verbraucht und was es an Geld kostet. Mhm. Also das ist schon irgendwie was, wo ich sage, das hat mit wirklich minimalem Aufwand ja schon einen echten Mehrwert. Weil klar kannst du sagen, ja, so eine Steckdose zum Schalten kriege ich entweder im Baumarkt 433 Megahertz mit dem Schalter für keine Ahnung wie viel Euro. Oder wenn ich so einen OS-Rahmen nehme, das kostet mich 10 Euro. Ja, aber so kostet halt einer 20 Euro, ist viel kleiner, hat noch ein paar ganz praktische Features, wo man auch mal so Sachen sagen kann wie Licht anzeigen oder Licht auslassen oder was soll passieren und so. Also das ist schon eigentlich ganz, ganz cool. Also ich bin eigentlich wirklich, also ich bin echt zufrieden und ich bin nicht leicht bei sowas zufriedenzustellen, aber das ist tatsächlich was, wo ich sagen muss, mir taugt es ganz gut und bei, ja, ich würde sagen, ich habe vielleicht jetzt 15 verschiedene Smart Home Firmen durchprobiert und keine ist in den gängigen Multi-Plattformen wie IO Broker oder Home Assistant oder OpenHAB. Es gibt kein Anbieter, der so einfach zu integrieren ist und so problemlos funktioniert wie Shelly. Also wo ich jetzt getestet habe. Selbst sowas, also mein gut, alles was Zigbee ist, ist sowieso immer nicht ganz einfach, weil dieses Mesh und das macht halt einfach so viel magisches Zeug, wo man jetzt nicht genau weiß, was es tut und was es nicht tut. Und ich habe zum Beispiel so ein Raum, der ist im Bad, hätte ich gerne so einen Akara-Sensor, so ein Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor, der ist, naja, vielleicht 6 Meter weg, 5 Meter weg vielleicht vom Zigbee-Stick. Das geht halt nicht.
Echt?
Keine Ahnung warum. Ja, ist echt irre. Keine Ahnung. Da ist sogar oben drüber ist die Lampe Zigbee, die funktioniert, aber der funktioniert an der Stelle einfach nicht. Keine Ahnung. Also Zigbee ist halt einfach, also, halt so eine Blackbox irgendwie.
Okay, aber da würde ich jetzt eher drauf tippen, dass vielleicht der Sensor kaputt ist. Also die größte.
Ja, ich habe schon getauscht. Ich habe schon die 2 Sensoren getauscht, das hat funktioniert. Also der Sensor funktioniert in dem anderen Zimmer, aber nicht im Bad und andersrum, also beide Sensoren funktionieren zum Beispiel im Schlafzimmer, aber nicht im Bad. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist, ob da irgendwas dazwischen ist, was stört oder so, keine Ahnung. Dann bei Zigbee ist immer dieses Anmelden und Abmelden von irgendeinem Zigbee-Hub ist echt, also ich hätte es am liebsten alles weg. Und also, würde am liebsten alles durch Shellys austauschen. Da muss ich aber gestehen, ich warte für meine Temperatur, Luftfeuchtigkeit und für die ganze Geschichte warte ich auf die Shelly Smokes, weil ich finde, dass das schon einen wirklich smarten Rauchmelder zu haben einfach schon Vorteile hat. Ja. Also einen, der smart genug ist, dass er in so einem Home Assistant Umfeld einfach funktioniert und der dann auch dir vielleicht nochmal, wenn du irgendwo unterwegs bist, nochmal auch Push-Meldungen schicken kann oder irgendwelche Sachen auslösen kann, also den man halt wirklich smart verwenden kann, der halt neben der Rauchmelder auch nochmal sagt, also 50 Grad oder 45 Grad scheint mir jetzt ziemlich kuschelig zu sein in dem Zimmer. Also der dann vielleicht nochmal da solche Warnmeldungen, Schwellenwerte und so weiter machen kann. Also da könnt ihr mir einfach viele Dinge vorstellen, die da gut werden. Vielleicht gibt es da auch noch andere. Vielleicht gibt es da noch andere wirklich mit Home Assistant gut funktionierende Rauchmelder. Muss ich mal schauen, muss ich mal gucken. Hm. Michi, also kennst du da einen?
Nee, kann ich nicht. Also ich kann das jetzt nicht nachvollziehen mit diesem Temperatursensor. Also die weiteste Entfernung, die ich in der ich so einen Temperaturmelder aufgebaut habe, ist bei uns das Gartenhaus. Das ist rund 12 Meter weg von der nächsten Zigbee, von der nächsten Zigbee aktiven Element, also von der nächsten Lampe, mit zwei Wänden dazwischen, und das funktioniert. Also deswegen finde ich das jetzt verwunderlich, weil diese Aquara-Sensoren, diese kleinen, halt schon gut funktionieren. Ich habe gerade nachgeschaut, ich habe davon 24 Stück verteilt im Haus und Garten und habe damit eigentlich keine Probleme. Ich habe auch, wenn ich nicht meine Probleme selber mache, kaum Probleme mit dem Hub gehabt, wenn ich es nicht irgendwie aus Versehen durch ein Synology-Update oder sowas zerstöre oder sowas, hat eigentlich immer wunderbar funktioniert und auch das Backup und das Restore funktioniert inzwischen eigentlich ganz gut. Also insofern habe ich auch da keine Probleme. Und wie du vorher gesagt hast, also ich habe halt wirklich das Problem, ich bin durchsmartifiziert mit den 40 Shellys, habe also jetzt im Prinzip so in der Ruhephase 95 aktive LAN-Geräte oder Netzwerkgeräte an meiner Fritzbox hängen und da dreht halt die Fritzbox durch. Also ich, wenn ich da irgendeine Seite aufrufe, dann dauert es locker mal eine halbe Minute, bis überhaupt irgendeine Response von der Fritzbox kommt, weil die, weiß nicht, überlastet ist. Keine Ahnung, wenn ich da in die Netzwerkeinstellungen gehe, das dauert halt alles ziemlich lang. Und wenn ich jetzt die ganzen Lampen und Sensoren vom Zigbee-Netzwerk auch noch in WLAN reinpacke, dann glaube ich, dann kann ich es komplett vergessen. Aber das ist auch so ein bisschen, das ist mein Spielding.
Aber ist dann AVM oder weiß nicht, bist du so der absolute Heavy User, was das betrifft? Ich treibe mich jetzt auch nicht in Home Automatic Foren rum, oder gibt's da Leute, die da noch mit viel mehr rumballern? Also müsste AVM das nicht mal adressieren sozusagen?
Ich glaube, also ich habe mal, ich habe jetzt in Foren da auch nicht gelesen. Ich habe da jetzt ehrlich gesagt mich an der Ecke nicht darum kümmert. Ich habe mal mit AVM eine Zeit lang hin und her geschrieben und das angemerkt und bin dann auch irgendwie zu so einem Netzwerktechniker, wirklich der hart an der Basis von, oder hat er zumindest behauptet, hart an der Basis von den Fritzboxen mitarbeitet, und habe dem das so geschildert und er hat gesagt, also das tut ihm schrecklich leid, aber die Fritzboxen sind so auf 50 Geräte ausgelegt. Also die ist einfach nicht dafür ausgelegt, dass die im professionellen, also das ist, er hat das verglichen quasi so mit wirklich industriellen Umfeld, wo halt wirklich viele, viele Geräte im Netzwerk sind. Das sind sie eigentlich nicht dafür ausgelegt. Er hat mir dann Ubiquiti empfohlen und gesagt, ich soll, also wenn es wirklich gar nicht mehr anders geht, würde er mir einfach eine professionelle Lösung empfehlen. Aber
okay. Moment, also du hast doch bei der Fritzbox einen Temperatursensor, oder? Weil nicht, dass die irgendwann mal entscheidet, so, das ist mir. Puff.
Doch, also ich habe die ist im Dachboden und da ist ein Temperatursensor. Also ich habe da gerade 21 Grad und 34% Luftfeuchtigkeit.
Du hast im Dachboden 21 Grad.
Ja.
Aber es ist ein bewohnter Dachboden.
Nein.
Echt?
Das ist so ein Spitzboden, aber da, also da, ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Sensor tatsächlich direkt über der Fritzbox hängt und vielleicht muss ich den mal umplatzieren, fällt mir da gerade auf.
Ja, weil wir gelesen haben, ne, der Gaspreis bis zu 68% gestiegen. Da bleibt dann nicht mehr viel Geld für Spielereien. Du bist auch auf Gasheizung umgestiegen, oder?
Ja.
Nicht ihn?
Ja. Ja,
ja, nice. Geil.
Ja, aber ich glaube, das Heizöl wird da, denke ich mal, noch mehr reinschlagen, kann ich mir vorstellen. Also ich meine, wenn man jetzt die Dieselpreise sieht, Heizöl kostet ja immer so ungefähr die Hälfte. Ich habe jetzt letztens geschaut, meine letzte Ölrechnung, die war bei 49 Cent pro Liter. Ich glaube, das kriegt man heutzutage auch nicht mehr.
Martin, Du schaust zu sinnierend. Wo denkst du gerade drüber nach? Darüber, dass du dir doch vor 2 Jahren einen Pelletofen hättest kaufen sollen, oder?
Nee, ich bin, weißt du, zur Miete, ich zahle monatlich das, was es halt kostet. Das ist Heizen in, also wir wohnen jetzt hier seit 12 Jahren. Ja, seit 12 Jahren wurden die Heizkosten nicht erhöht. Es ist nur so, dass ich jedes Jahr unterschiedlich viel wieder zurückbekomme. Also, okay. Wir müssen nicht heizen. Weil ich habe einen netten Nachbarn unter mir und einen netten Nachbarn über mir. ich habe, also bei uns, unsere, das ist tatsächlich so gut isoliert. Wir müssen, also ich weiß gar nicht, ob ich die letzten Jahre, also wenn es nicht wirklich klirrend kalt war, glaube ich nicht, dass ich überhaupt den Heizkreislauf mal aufgehabt habe.
Okay. Na, da bin ich mal gespannt. Ich werde ja, sofern mein Installateur mich noch mag und mich mag, werde ich noch dieses Jahr meinen Verteiler von der Fußbodenheizung austauschen und den dann auch gleich mit Motoren und Sensoren versehen. Da gibt es ja von Wismann, haben wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen, so eine Lösung, die ich eigentlich ganz cool finde und von der ich mir schon noch ein bisschen was erhoffe, wo quasi die Sensoren du verteilst quasi in den Räumen die Sensoren, weist dann die Heizkreise zu. Also bei mir, keine Ahnung, im Wohnzimmer, wir haben ja so ein kombiniertes Küche-Wohnzimmer-Esseck mit 4 Heizkreisen, die weist dann quasi diesem Raum zu. Der stellt dann natürlich die Fußbodenheizung so ein, dass die Temperatur, die du gewünscht hast, erreicht wird und soll dann den gelieferten Vorlauftemperatur, die gelieferte Vorlauftemperatur so anpassen, dass er halt ideal zu deiner Abnahme passt. Das ist ja so.
Das ist natürlich schon geil.
Das ist ja so ein bisschen das, was eigentlich in den meisten Heizungssteuerungen fehlt. Wenn ich jetzt hier, ich habe ja 3 Heizkörper noch in den Schlafzimmern, habe ich die Sensoren von Wismann auch dran. Und wenn die halt alle zu sind, weil in den Räumen haben wir halt irgendwie so auf 18 bis 20 Grad eingestellt, je nachdem. Wenn die alle zu sind, weil die Außentemperatur eben hoch genug ist oder einfach die Heizleistung oder die Heizung nicht gefordert wird, dann schalten die Thermostate ja das Ventil zu und die Wärme wird ja eigentlich durchgeschleift unten durch einen Vorlauf, ohne dass sie abgenommen wird. Und in dem Fall sollen die Pumpe abschalten und die Vorlauftemperatur senken, was dann natürlich schon zu Strom, zu Heizkosteneinsparungen führen sollte. Und wenn das jetzt komplett über dieses WeCare heißt bei Wismann System läuft, dann warte ich da schon, dass ich da ein bisschen noch Heizkosten sparen kann. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob das wirklich der Fall ist oder ob das nur auf dem Papier sich gut anhört und in Wirklichkeit gar keinen Einfluss hat.
So in homöopathischen Dosen einsparst.
Genau.
Ich ziehe mir dabei Pullis in meinem Kellerbüro an, ist auch okay. Und trage, ja, und das muss ich jetzt, ich muss leider heute ein bisschen früher los. Und Martin und Michi werden sicher noch ein bisschen weiter quatschen, auch was Martin vorher angekündigt hatte, vielleicht die möglichen neuen Apple-Produkte besprechen. Das wollte ich euch aber noch kurz zeigen. Smartphone-Anschaffungen habe ich keine getätigt, aber Dad-Schlappen. Also so viel zum Thema.
Ich weiß jetzt nicht, wie ich mit
dieser Information umgehen soll. Ich habe jetzt einen, also wie ihr vielleicht ja wisst, die Leute, die das Lost File in der letzten Woche gehört haben, wissen es vielleicht. Ich habe jetzt einen elektrischen Schreibtisch. Und ich trage ja nie Socken, weil ja Socken quasi Gefängnisse für die Füße sind. Also das heißt, ich laufe nur barfuß. Also in der Wohnung. Also es gibt ja auch so Verrückte, die auch draußen nur barfuß laufen.
Oder im Büro.
Also nein, da gehöre ich nicht dazu. Aber zu Hause laufe ich eigentlich nur barfuß. Jetzt ist es aber so, dass ich an meinem Stehschreibtisch-Arbeitsplatz eher einen Laminat, Parkett, sowas in der Art habe. Und es tatsächlich so ist, dass mir das einfach auf Dauer tun mir die Füße weh. Und ich habe mir jetzt, weil so Hausschuhe, das trage ich auf keinen Fall, weil das finde ich ganz schrecklich, habe ich mir jetzt Haus-Sneakers gekauft. Also wird's tatsächlich Sneakers, die ich nur zu Hause trage. Also ich bin ja der, wie ihr ja wisst, ich habe einen, ich gehe ja immer in meinem eigenen Schuhschrank einkaufen, weil ich habe ja wahrscheinlich 80 Paar Schuhe und da ist halt auch das eine oder andere nie getragene dabei und ich habe mir dann eines der nie getragenen tatsächlich, das sind jetzt meine Haus-Sneakers und deswegen trage ich die.
Vielleicht, ich hab einen sehr guten Freund und der sich etwas zugelegt hat, wo ich persönlich das kalte Grausen bekomme, weil ich so bollerwarme Füße überhaupt nicht leiden kann. Der hat sich USB beheizte so dicke Fellschuhe für einen Rechner gekauft. Also wenn der sich an den PC setzt, um zu zocken oder um zu programmieren, dann steckt er da seine Füßchen rein. Und da habe ich mir gedacht, so okay, da kann ich mit meinen Schlappen, ist in Ordnung, sowas habe ich nicht.
Also ich habe so eine Wärmefußmatte am Schreibtisch, also wirklich so, so eine beheizbare Fußmatte, weil ich tatsächlich im Büro halt nicht die Heizung so anschalten will. Deswegen habe ich da mir mal so eine Wärmematte gekauft in der Zeit, wo ich relativ.
Und du ziehst jetzt die Schuhe aus im Büro oder was?
Ja, genau.
Ich habe im Büro halt Socken an.
Ja, Michi meint Homeoffice, nicht Büro, Büro.
Ach so, nee, Homeoffice, Büro. In meinem Hausbüro.
Ich habe mir gedacht, die Kollegen genau. Schlappenträger, die durchs ich Büro laufen und keine Schuhe. Ich weiß
nicht, ob ich das unternehmensinterne ausplaudere, aber wir haben tatsächlich im Büro zu diesen höhenverstellbaren Schreibtischen haben wir so Matten bekommen, die so ein bisschen weicher sind wie die alten Matten in den Turnhallen, diese blauen mit den Lederecken. Mhm. Kennt ihr die noch? Ein bisschen weicher, ungefähr so, was waren die haben? 1 Meter mal 50 Zentimeter hoch. Und da sollte man sich draufstellen, barfuß an diesem Höhenschreibtisch, weil das dann die Wirbelsäule entlastet, steht da dabei.
Ich hab Haus-Sneakers. Nein, aber es ist tatsächlich...
Haus-orthopädische Schuhe.
Wer jetzt insgesamt Menschen, um mal wieder den Weg zurück zur Technik zu schlagen, wenn jetzt alle hier Stehtische haben, habt ihr euch auch schon mal so eine Laufmatte überlegt? Also es ist ja nicht wie ein...
Bitte nicht.
Ist ja nicht wie,
ich habe die YouTube-Werbung aufbekommen.
Die kosten, es ist ja kein Joggingband oder kein Rennband, sondern das ist ja ganz relativ flach, soll ganz leise sein. Und ich laufe eigentlich sehr gerne, habe momentan aber nicht so viel Gelegenheit dazu, weil ich sehr viel Zeit vor dem Rechner verbringe. Also weiß nicht, war das schon mal so ein Ding bei euch oder eher so nicht so?
Also ich habe mir das, nein. Also ich habe mir das angeguckt, weil mir wurde das in einer Werbung irgendwo vorgeschlagen. Dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ziemlich cool, wenn man in Videokonferenzen oder in Telefonkonferenzen, also Telefonkonferenzen wahrscheinlich besser als Videokonferenzen ist, aber kannst du dir vorstellen, irgendeine konzentrierte Arbeit zu machen und währenddessen zu laufen, also zu tippen und laufen?
Tippen nicht, aber nachdenken, telefonieren.
Ja, aber ich meine jetzt ja so wirkliche Arbeit, also wo man was tippen muss oder das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Also ich muss sagen,
seriously, ich laufe immer während telefonieren und ich habe mich sogar die letzten paar Mal dabei ertappt, dass ich während Videokonferenzen gelaufen bin. Also einfach vom Tisch aufgestanden und gelaufen bin. Und ja, also das ist einfach so ein Zeichen für Konzentration. Also ich brauche das.
Ich finde das in solchen Bereichen finde ich das auch super. Ich laufe ja auch ganz viel und ich bin ja schon froh, dass ich meinen Steharbeitsplatz habe, dass es da, also gerade wenn wir Videokonferenzen haben, dann stehe ich eigentlich nur noch, also eigentlich stehe ich sowieso, ich würde sagen, 3/4 des Tages stehe ich mittlerweile. Echt? Weil das, ich, Ja, ich finde das viel angenehmer, weil ich finde gerade, weil du sonst ja doch deinen Tag über sehr viel sitzt, auch wenn man zu Hause ist und so. Also ich stehe eigentlich drei Viertel des Tages. Das finde ich einfach angenehm. Deswegen habe ich ja meine Haus-Sneakers, um das ein wenig die Dämpfung auszugleichen. Aber von meinem Tischhersteller, der bietet ja sowas Ähnliches wie dieses Laufband unten an. Das heißt ein Sitzfahrrad. Also das heißt, du hast einen tatsächlich so, das ist ein Fahrrad, das man unter, also als Sitz quasi nimmt und während dem Arbeiten dann treten kann. Und kann sich das jemand von euch vorstellen?
Nein.
Und wenn du dann noch die Rudermaschine dazu nimmst,
das geht ja nicht, weil du brauchst ja die.
Oder die
Pumpe. Aber so ein Stepper würde vielleicht gehen, weißt du, so ein Stepper, das würde vielleicht schon. Ja, also ich meine, ihr könnt aber.
Ich sehe schon, in 3-4 Monaten werden wir alle so voll die Viecher sein, voll Beef, ne?
Nee, das glaube ich nicht. Nein. Aber bei Flexisport, also bei dem Hersteller, gibt es das tatsächlich. Das heißt, Fitness, da gibt es ein Tischfahrrad und ein Fitnessgerät. Also das heißt tatsächlich Tischfahrrad. Geil. Und was gibt es da für Fitnessgeräte? Das ist ein Vibration Plate Exercise Machine gibt's und eine Handelbank. Aber ich hoffe.
Eine Handelbank für einen Bürostuhl oder was? Kannst du dich dann so Art einchecken? Nein,
aber also ihr müsst euch mal dieses Tischfahrrad, das müsst ihr euch mal angucken. Das sieht echt abgefahren aus. Das ist so ein richtiger Stuhl und hat halt unten zwei Dinge zum Treten. Das ist ja, aber also ich hab das auch schon gesehen und dann habe ich mir schon gedacht, also eigentlich finde ich das ziemlich affig. Also wenn ich jetzt laufen will, dann mache ich halt die Kamera aus, habe die Kopfhörer auf und laufe halt ein bisschen durch den Raum durch. Das muss doch auch funktionieren. Und bei so richtig konzentrierter Arbeit kann ich mir das nicht vorstellen.
Also dazu muss ich sagen, ich habe im Schnitt momentan jeden Tag 17 Stockwerke auf meiner Uhr.
Krass.
Weil wir ja in unserem Büro jetzt geteilt sind. Also wir haben ja eben einen Stockwerk weiter oben nochmal im Büro angemietet, weil der normale Raum zu klein geworden ist. Und das heißt, ich laufe jeden Tag zum einen mal die 4 Stockwerke hoch in mein Büro und quasi so 3, 4, 5 Mal schon dann einen Stockwerk wieder runter und wieder hoch in das andere Büro. Also insofern komme ich, glaube ich, ganz schon auf Cardio-Training, gerade vor allem, weil das ist ja quasi Höhentraining, wenn ich ja immer die Maske aufhaben muss. Insofern.
Wobei ich aber schon auch sagen muss, also so echt ohne Blödsinn, seit dieses Corona so sich anders anfühlt als zu Lockdown-Phasen, das merke ich vielleicht schon auch bei mir in den Statistiken, in den Schrittestatistiken und so, das merke ich vielleicht schon stark. Also dass man einfach wieder mehr Aktivität hat. Also egal bei was, also dass man einfach wieder auch mal ins Stadion gehen kann und oder mal in die Stadt geht oder so, dass es, also bewegungsmäßig war das noch viel heftiger, als ich mir das eigentlich so gedacht habe, diese ganze Lockdown-Zeit und man darf keine Leute sehen und so, das war.
Bei mir ist es unglücklicherweise genau andersrum. Ich bin in Lockdown, Entschuldigung, in Lockdown-Zeiten brutal viel mit Sarah im Kinderwagen spazieren gegangen. Also oft auch so richtig 1, 2, 3 Stunden teilweise, halt bis sie Hunger bekommen hat. Und bin irgendwie im Bus, weil Bus ging ja immer, dann nach Hause gefahren. Jetzt so mit Zweien und irgendwie Aufteilung und Haus und Job und was. Da hat sich das leider bei mir echt negativ jetzt wieder ausgewirkt. Und das finde ich doof. Deswegen auch die Überlegung mit dieser Laufmatte. Vielleicht muss ich mir das einfach mal ausprobieren und bestellen.
Ja.
Weil ich habe so für mich identifiziert, du hast schon recht. Also ich glaube, so wirklich tiefen konzentriert geht es nicht. Aber ich habe halt das, also ich kann es von meiner Arbeit sagen, manchmal besteht ein Tag auch zu 50-60% Abstimmungen machen und telefonieren und Termine hin und her schicken und sich Notizen machen. Und also da kann ich mir das gut vorstellen, muss ich sagen.
Was kostet so ein Teil?
Also gute, glaube ich, so 500 bis 600 €. Das ist schon.
Okay. Regt mir 6 Paar gute Schuhe.
Die man dann zu Hause trägt, die keiner sieht.
Die kann man überall tragen.
Apropos Schuhe, habt ihr denn schon Winterräder?
Manchmal friert die Hölle zu. Ich habe heute tatsächlich beim Reifenhändler meines Vertrauens online einen Termin ausmachen können.
Nein.
Doch.
Dann ist
also ich weiß nicht, ob es funktioniert. Das Tollste war, also die Experience war wirklich großartig. Ich musste alle Daten angeben, also inklusive Blut- und Urinprobe. Mhm. Und dann drücke ich auf Abschicken und sage, ja, jetzt Termin verbindlich buchen. Und dann geht das Druckerfenster auf. Also es war wirklich toll. Ich konnte dann das ausdrucken. Es ist wirklich super.
Hast du einen QR-Code bekommen, den du dann in der Wallet hinterlegt hast, um dich beim Check-in an der...
ich kann dir genau sagen, was ich bekommen habe. Ich habe was bekommen, so ein Zettel, da steht drauf, Ihr Termin zum Reifenwechseln, dann steht Termin, Doppelpunkt, Datum, Uhrzeit, das Kennzeichen und die Filiale und das war's.
Also damit ist aber dein Reifenhändler schon weiter als Tesla. Weil ich wollte für meinen Tesla Winterräder haben und ich habe mir gedacht, Mai, kaufst halt original Winterräder und bestellst die bei Tesla. Da habe ich bei Tesla angerufen und gesagt, hey Jungs, Ibims, ein Tesla-Fahrer und ich hätte gern Winterräder.
Und im Allgäu schneit's.
Das war im Mitte September. Nein, es war Anfang September sogar, weil ich gesagt habe, keine Ahnung, wie geht das. Hat er gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Sie machen einfach einen Termin.
Er hat dann gesagt, das ist kein Problem, weil sie haben ja Allrad.
Ja, genau.
Sie brauchen keine Winterreifen.
Das ist überhaupt kein Problem. Machen Sie einfach einen Termin in dem nächstgelegenen Service Center von Ihnen und schreiben es in die Terminbeschreibung rein. Sie hätten gern Winterräder und Special Feature, ich hätte die gern geliefert, weil ich keinen Bock habe, zum Radwechsel nach München zu fahren. Also habe ich gesagt, ja, schickt's mir die. Dann kam ein Angebot von Tesla, das passiert immer, wenn man so einen Servicetermin ausmacht, über einen Betrag so im Bereich von 2.000 €. War aber insofern okay, wenn man so im Internet konfiguriert, ist man so auch bei 1.800, 1.900 €. Also war jetzt nicht überraschend viel. Habe ich gesagt, ja, will ich haben. Termin war irgendwie 17. September oder sowas. Dann kam am 16. September das Angebot habe ich angenommen und gesagt, ja, machen. Dann kam am 16. September eine SMS von Tesla, wo drin stand, ja, wir erwarten Sie ja morgen im Service Center Triebwerk in München. Dann habe ich da angerufen und gesagt, also ich habe angerufen und bin nicht durchgekommen. Dann habe ich gesagt, nee, ich hätte gern geliefert. Das steht auch so in meiner Anfrage drin. Und auf das Angebot, wo ihr mir geschickt habt, steht 125 € Fracht für Spedition drin. Das sieht ja auch, dann passt es so. Also da muss ich mich nicht mehr drum kümmern. Eine Woche später ist nichts passiert. Ich habe dann einen Anruf oder so eine SMS von dem Service Center gekriegt, wo ich denn war, ob ich den Termin verpasst habe. Dann habe ich dann nochmal versucht anzurufen, habe wieder im Service Center niemand erreicht, war wieder in der Deutschlandzentrale von Tesla, habe das dem nochmal vorgetragen und hat er irgendwann mal gesagt, ja, das ist also schon seltsam, weil eigentlich hätten die schon verschickt sein sollen und bla bla bla. Lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte bis tatsächlich Montag keine Rückmeldung, keine Information, ob ich jetzt die Reifen von Tesla bekomme oder nicht bekomme, wo die sind, ob sie verschickt sind, ob sie an mich geschickt sind, ob sie irgendwo anders hingeschickt sind. Kreditkarte ist Gott sei Dank nicht belastet worden. Dann habe ich da am Montag angerufen, also gestern angerufen und gesagt, hey Alter, stornier das einfach, weil das funktioniert mit euch nicht. Und dann hat er gesagt, ja, versteht er. Er hat auch jetzt in den letzten 2 Wochen versucht, in München jemanden im Service Center ans Telefon zu bekommen. Die sind anscheinend gerade entweder überlastet oder auf Tauchstation. Und dann habe ich einfach am Montag, nachdem ich das storniert habe, bei dem Reifenhändler meines Vertrauens angerufen und gesagt, hey, gib mir mal Räder für Tesla. Hat er gesagt, kein Problem, Mittwoch hast du, komm einfach vorbei, montier sie da. Jetzt bin ich so semi gespannt. Also zum einen, die haben ja so, also Tesla hat ja diese neuen, also die müssen ja jetzt alle irgendwie so Drucksensoren haben, und Tesla hat die halt mit Bluetooth ausgründen, und nachdem ja alles mit Bluetooth besser ist, bin ich mal gespannt, wie das so funktioniert. Diese Bluetooth-Sensoren kosten 400 Euro, also 100 Euro pro Stück, finde ich jetzt schon sportlich, aber ich bin mal gespannt, wie das jetzt
so funktioniert. Weißt du, was passieren kann? Und das ist jetzt echt kein Blödsinn. Also mein Fahrzeug eines deutschen Premium-Herstellers, das ist auch ausgestattet mit RDKS-Sensoren. Und zwar nicht die einfache Variante über die ABS-Sensoren, sondern über tatsächliche Ventile. Und da ist es so, dass der neueste Trend ist, dass man Räder wechselt, also von Winter- auf Sommerräder, und die Ventile einfach jedes Mal umbaut. Weil man könnte sich ja damit Geld sparen, wenn man die Ventile einfach umbaut. Und ich könnte mir vorstellen, dass dir das auch blüht.
Nein.
Weil, nicht?
Nein, weil nämlich ich tatsächlich meine Fahrgestellnummer angegeben habe bei der Bestellung. Der hat dann gesagt, ja, er braucht da alle, keine Ahnung, bis Januar 21, es haben noch die alten Sensoren, die irgendwie mit Funk gehen, die neuen haben die mit Bluetooth, und die bestellt er jetzt. Und bei meiner Frau, die hat ja jetzt einen relativ neuen Hyundai, da waren wir letzte Woche beim Radwechsel, und da hat er auch gesagt, also das sind jetzt auch die neuen, die muss er einmal anlernen. Der musste da irgendeine MAC-Adresse eintragen. Also ich war nicht dabei. Es hat ausgesehen wie die MAC-Adresse. Die hat er von einem von diesen Sensoren aus dieser Packung abgelesen, hatte dann in irgendeinen, hat ausgesehen wie so ein Kassenscanner eingetragen, hat den kurz an den Computer vom Kona hingehalten, und dann hat er das irgendwie übernommen. Also das fand ich schon sehr spannend, was da so passiert mit diesen Sensoren.
Dann bin ich jetzt mal gespannt, was bei mir passiert, weil ich habe bei meinem Auto, ich kaufe ja immer gebrauchte Winterreifen, also weil ich fahre ja nicht zu viel, und ich kaufe immer, weil mir die neuen Winterreifen für 2000 Euro oder 2500 Euro, wo so ein Radsatz kostet, wo du dann auch noch Sternmarkierung brauchst und alles mögliche, ist mir ja zu teuer. Und dann habe ich jetzt dieses Mal wirklich ein Schnäppchen gemacht und habe wirklich sehr schöne Original BMW M 18 Zoll Schmiedeeisen Felgen bekommen für 1000 Euro. Eine Saison gefahren. Das ist ganz gut. Und der hat eben auch diese RDKS-Sensoren mit drauf, und da werde ich jetzt dann auch mal wechseln gehen, mal gucken, ob das, wie das ist. Ob das dann einfach so funktioniert, oder ob die auch angelernt werden müssen, oder ob der einfach sagt, hey, da ist schon irgendwas in der Nähe, das hier was anzeigt.
Also beim
Suzuki. Oder ob das so wie bei den Druckern, ist. Nein, das wurde leider wurde das illegal getauscht. Bitte wenden Sie sich an Ihren Servicehersteller.
Also es
wobei das ja, also da muss man ja mal.
Wheelwright Management.
Nein, also da muss man aber mal sagen, bei diesem Ganzen, da lacht man ja oft immer drüber mit diesem Geräten, die beim Austausch freigeschaltet werden müssen und so weiter. Ich weiß aber zumindest aus dem VW-Konzern, dass die Anzahl von gestohlenen Navigationsgeräten bei den neueren Modellen quasi gegen Null geht. Weil du hast keine Möglichkeit, ein geklautes Gerät, ohne dass es am Computer der Zentrale angemeldet wird, hast du keine Möglichkeit, das quasi ein gestohlenes Gerät überhaupt weiterzuverkaufen. Und da muss ich schon sagen, das ist schon ein Vorteil, weil wenn man jetzt mal von früher sich noch überlegt, wie viel da hier die tausende Euro teuren Navigationsgeräte geklaut wurden, das ist schon, finde ich, ein Vorteil. Jetzt werden nur noch Airbags geklaut aber hat natürlich auch einen Nachteil, wenn du...
Das ist ein heißer Trend in den USA. Die schneiden einfach die Cuts weg.
Weil da Platin drin ist, oder weil sie die dann weiterverkaufen können?
Weiß ich nicht.
Weiß nicht genau.
Aber bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich mal eine neue Batterie brauche, dann kostet es irgendwie 600 Euro, weil man braucht ja die Batterie und man muss die ja anlernen, und das ist halt alles, hat halt alles irgendwie, das ist ein zweischneidige Geschichte. Und alles sind die Vor- und Nachteile.
Das ist ja,
diese kurze bin ich mal
Pause,
gespannt.
Diese kurze Pause nutzen und mich verabschieden.
Ich wollte dich gerade nicht loslassen.
Wann hast du denn schon Winterräder, Stefan? Du hast die Frage nicht beantwortet.
Ich habe schon welche, ja.
Hast die auch schon drauf?
Ich habe auch welche, aber sie sind noch nicht drauf. Nee,
kommender Montag.
Na, dann bin ich mal gespannt. Also eigentlich soll ja morgen Schnee bis 1000 Meter kommen.
Ja, aber selbst Neugablonz ist auf 850 Meter.
Schauen wir mal.
Das
weißt ja,
das
ja, geht ab 7 Grad hier. Plus ist ja, sind die Winterräder ein Muss. Oder,
ja, das hat aber, ja. Die Automobilindustrie, die Reifenindustrie erfunden, glaube ich. Ich habe da mal einen wirklich wissenschaftlichen Bericht drüber gesehen. Die haben gesagt, naja, so pauschal kann man das nicht sagen.
Naja, also jeder, der schon mal wie ich im April mit bei 2-3 Grad mit Sommerrädern gefahren ist, weiß, dass das irgendwie nicht so geil ist.
Also ab dem Zeitpunkt, wo es ein bisschen angefroren ist oder so leichter Mattschnee liegt, ist es wirklich nicht mehr schön.
Nee.
Das ja, ist ja, definitiv. Klar. Temperatur aber ist jetzt, glaube ich.
Wir sind natürlich
ja, im Allgäu,
Martin, weißt du, nicht in
ja, natürlich.
Augsburg in der
ich,
Stadt.
Ihr werdet lachen, aber ich habe zwei Autos und ich hatte letztes Jahr auf beiden Autos keine Winterreifen drauf, weil sie es einfach nicht rentiert hat. Ich konnte nicht fahren. Also wo hätte ich hinfahren sollen? Beim Lockdown ist jetzt das mit dem Fahren einfach irgendwie jetzt blöd gewesen. Das habe ich tatsächlich nicht gewechselt. Und den einzigen Tag, also einen einzigen Tag im Winter musste ich mein Auto in die Werkstatt fahren zum Kundendienst. Wochen vorher ausgemacht und genau an diesem Tag hat es geschneit.
Ich könnte jetzt noch die Geschichte erzählen, wo jemand sich ein Auto geleast hat und zu blöd war zu erkennen, dass die 5 Euro mehr im Monat für die Winterräder gar nicht so teuer sind und jetzt für 1200 Euro für das geleaste Auto für 2 Jahre oder für 2 Wintersaison Winterräder gekauft hat, statt die 120 Euro Leasingrate zu zahlen. Das könnte ich jetzt noch erzählen, aber das will ich jetzt nicht erzählen.
Und damit sage ich euch einen wunderschönen Dienstagabend. Ihr macht sicher noch ein bisschen weiter. Ich freue mich dann drauf, den Rest der Folge zu hören, so sie denn gespeichert und veröffentlicht ist.
Was machst du denn jetzt eigentlich?
Ich gehe jetzt schlafen.
Um weil ich morgen ein bisschen
früher aufstehen muss.
Was heißt ein bisschen früher?
6:30.
Und was ist die normale Zeit?
10.
Was?
Ein gemeinsamer Ex-Kollege hätte dadurch gesagt, also so wie du schaffst, möchte ich mal Urlaub machen.
Also ich sehe gerade in 2 Gesichter von 2 Menschen, die ganz dringend mal eine 2,5-jährige und eine 3-monatige kleine Maus über Nacht hüten wollen über mehrere Tage.
Moment, danke. Stefan, wer hat denn das jetzt gerade falsch verstanden? Der Michi hat gesagt, was ist denn normal? Ich hatte jetzt gedacht, wann du normal aufstehst. Und hattest du vielleicht verstanden, wann du normal ins Bett gehst?
Ja, wann ich normal ins Bett gehe.
Wann stehst du denn normal auf?
Nein. Um 10? Was? dann habe ich das jetzt falsch formuliert. Nein, das ist tatsächlich, das kommt immer sehr drauf an, wie sehr eins der beiden Kinder. Naja. Ich wünsche euch was.
Dann mach's gut, Stefan und Michi. Ich würde sagen, wir müssen doch mal über die wichtigste Nachricht von heute sprechen.
Jetzt bin ich ja mal gespannt.
Ich sag mal tschüss. Ja,
du hast sie mir doch geschickt. Ciao. Du hast sie mir doch geschickt. Da steht hier was von Speed.
Was?
Hast du mir nicht irgendwas geschickt? Irgendwo habe ich jetzt gerade ein Kind schreien gehört. War ich das?
Ich weiß nicht.
Schau mal, der Stefan singt dem Babyfon was vor. Aber er ist schon raus. Doch, these next 6 days are going to Speed. Apple Event.
Das hat der Kollege P. geschickt.
Ach, der Kollege?
Ja.
Also, ja, dann reden wir doch mal darüber.
Stefan guckt noch zu. Ah, jetzt ist er raus. Okay. Jetzt können wir lästern.
Jetzt können wir lästern.
Ja, Apple hat heute im Laufe des Vormittags angekündigt, dass sie am nächsten Montag, also am 18. Oktober des Jahres 2021, ein Event abhalten wolle und einen tollen neue Produkte vorstellen. Und da rechnet natürlich jeder damit, ich weiß nicht, ob es bestätigt ist oder nicht, dass das endlich die neuen Macs sind mit dem total coolen MX-Chip, M1X, M1S, je nachdem, wie sie nennen. Und
meinst du wirklich? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass der so heißen wird. Ich glaube schon, dass wir vielleicht in Richtung M2 gehen. Weil ich hatte den M1X ja immer im Verdacht, dass der kommt, weil der M1 ja noch nicht so ausgereift, also nein, weil der M1 vielleicht ein bisschen zu früh in der Entwicklungsstufe kam und dann nochmal sowas relativ schnell was nachgeschoben werden muss. Jetzt sind wir schon ein Jahr? Da wir haben jetzt schon ein Jahr. Wir haben jetzt schon ein Jahr M1. Ich glaube, es wäre fast sinnvoll zu sagen, wir haben ein M2.
Da ist die Frage, wie nennen sie dann die Einsteigergeräte? Also ich glaube schon, ich habe zwei Theorien. Die eine Theorie ist, tatsächlich, es kommt jetzt der M2, der wandert in alle Geräte, also auch in die, wo den M1 bis jetzt drin hatten. Und es gibt zusätzlich einen M2X, der in die Pro-Geräte nennt. Vielleicht heißt er auch einfach M2 Pro oder sowas. Wäre auch denkbar.
Warum?
Also ich glaube jetzt nicht, dass sie den M2 nennen, weil der, glaube ich, also die Evolution von, okay, Apple kann machen, was sie wollen, aber sie haben jetzt in den mobilen Chips, in den iPhone und iPad Chips haben sie es ja immer so gemacht, dass die A1, A4, A12 hießen und die iPad-Varianten hießen immer A11X oder sowas. Also einfach dieses X dahinter, um zu zeigen, das ist jetzt die gleiche Generation, aber das ist der höherwertige Chip, weil er halt einfach ein größeres Strombudget hat und damit halt mehr Leistungen fabrizieren kann. Und ich glaube,
es gab auch ein Z, glaube ich.
Ja, kann gut sein. Aber sie müssen ja irgendwie, ich glaube schon, dass sie irgendwie unterscheiden müssen zwischen den einfachen Geräten und den teuren.
Na, aber warum? Warum können Sie nicht sagen, M2 7 oder 8/7 Core und einen M2 mit 16 Cores?
Ich glaube, das macht Apple doch
oder,
nicht.
Oder man lässt im Entry-Level den M1 noch.
Das glaube ich, also ja, weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass sie das machen. Also ich glaube, wenn sie ihrer Nomenklatur irgendwie einigermaßen treu bleiben, dann wird's ein M2, dann würden die, ich glaube, dass sie die kleinen Geräte aktualisieren werden. Ich glaube einfach, das ist jetzt fertig nach einem Jahr, dass jetzt der M2-Chip reinwandert und ich glaube, dass sie eine Unterscheidung machen zwischen den Pro-Geräten und den normalen Geräten. Also mein Tipp wäre M2 in die kleinen Geräte, MacBook Air und den kleinen Mac Mini. Und vielleicht den iMac sogar gleich nochmal aktualisieren und dass in den großen iMac die MacBook Pros und den Mac Mini Pro, vielleicht gibt es auch einen Mac Mini Pro oder Mac Pro Mini, keine Ahnung, dass sie da den M2X oder sowas reinpacken. Das wäre mein Tipp.
Aber okay, also ich bin gespannt. Muss aber schon sagen, wir haben ja in der, also doch diesen 7-Core GPU MacBook Air, das nimmt ja schon so eine Sonderstellung momentan ein. Und der heißt ja trotzdem M1.
Aber da ist der Unterschied ja nicht groß.
Also ich glaube. Aber der Preisunterschied ist signifikant. Also 11,29 zu 13,99 ist schon ein signifikanter Preisunterschied, der sich sonst nur durch den Speicher, durch den Festplattenspeicher verändert.
Aber glaubst du wirklich, dass Apple jetzt im Marketing, in der Geschichte, die sie erzählen, hergehen und sagt, hey, das Ding ist der M2, der heißt in dem 1100 € MacBook Air genauso wie im 4500 € MacBook Pro 16 Zoll?
Warum haben sie es bisher auch gemacht?
Haben sie ja nicht.
Doch, M1 ist M1.
Ja, aber da gab es ja nur M1. In der Einstiegerklasse.
Also ich meine, das MacBook wird man Pro, sehen. Also wird man sehen, aber viel wichtiger wäre die Frage, jetzt Frage an dich. Haben wir noch ein MacBook Air 13 Zoll danach?
Ja, glaube ich. Also ich glaube, dass sie da nichts dran anfassen. Also meinst du, dass sie größer werden oder dass sie es auslaufen lassen?
Nee. Nein, auslaufen lassen nicht, aber das wäre jetzt die Frage, ob das auch ein Upgrade bekommt, das MacBook Air, also ein Body-Upgrade, oder ob man sagt, das lassen wir jetzt erstmal, weil das ist ja noch gar nicht so lange her, wo das neu vorgestellt wurde. Aber es passt natürlich, also von der Formensprache, wenn du jetzt...
Das MacBook Air ist, glaube ich, seit 6,5 Jahren unverändert.
Na, das wurde doch mal flacher, oder?
Nee. Die ersten zwei Generationen waren die, wo unten so eine Wanne hatten, wo an der Seite so wannenförmig reingegangen
sind. Das ist angedeutet diesem, immer noch so, ich habe es gerade vor mir.
Mit dem klappbaren, bis vor einem Monat hätte ich dir gesagt, natürlich ändern sie was am MacBook Air, und dann haben sie das iPad 2021 vorgestellt, das noch genau identisch ist mit dem iPad von 2011, nein, das ist übertrieben, aber das ist
also, den gleichen. Man muss aber schon sagen, die Differenzierung der MacBooks ist aktuell schon schwierig. Also zu sagen, warum sollte ich mir ein MacBook Air kaufen, warum sollte ich mir ein MacBook Pro kaufen? Ich finde, die Differenzierung aktuell ist schon fast nicht möglich.
Ja.
Zum einen aufgrund der aktuellen gleichen Leistungsklasse. Und wenn man jetzt natürlich sagen würde, wir haben ein 13 Zoll Air für einen wirklichen Einstiegspreis, der vielleicht sogar noch mal ein bisschen günstiger werden kann, vielleicht, wo man so den M1 drin lässt, wäre jetzt eine Möglichkeit. Und dann haben wir die klare Trennung dann zu einem Pro mit 14 oder 16 Zoll. Ich glaube schon, dass das für das Line-Up sich grundsätzlich gut anfühlen würde. Ja. Einfach zu sagen, du hast jetzt im Prinzip ein ähnliches Line-Up wie auch im iPad-Bereich oder im iPhone-Bereich. Du hast ein Entry-Level und du hast also ein Entry-Level, das ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, dieses iPad grundsätzlich ist leistungsmäßig einfach für den Preis unglaublich, immer noch für mich absolut unglaublich. Und vielleicht möchte man sich da auch vielleicht einer breiteren Masse etwas öffnen und sagen, dass eher lassen wir jetzt mal in einem niedrigeren Preisbereich, um das auch klar für eine Zielgruppe zu öffnen. Und die Pros gehen halt in den Pro-Bereich, in den Business-Bereich.
Also grundsätzlich bin ich bei dir. Ich glaube, dass die Unterscheidung zwischen dem MacBook Air und dem MacBook Pro zu gering ist, dem aktuellen M1 MacBook Air und dem aktuellen M1 MacBook Pro zu gering ist, dass es dieses Pro-Label verdient.
Ja.
Das MacBook Pure, also früher gab es ja ein MacBook, das war das quasi das Standard-MacBook, das Air war eher drüber, weil es halt einfach durch die Konstruktion damals extrem teuer war oder verhältnismäßig teuer war jetzt im Vergleich zu dem normalen. Genau. Das hat sich
ja inzwischen aufgelöst. Und das gab es als 11 Zoll, das war ja wirklich so ein klein ultraportabel.
Und insofern die ideale Vorstellung jetzt aus meiner logischen Kartografie von Apple wäre im Prinzip, dass es ein MacBook Air 11 Zoll und 13 Zoll gibt, dass sie das 11 Zoll wieder auspacken, dass das preislich bis 1000 Euro geht, also dass das 13 Zoll MacBook Air als Einsteiger die 1000 Euro Marke. In den USA sind es glaube ich 1000 Dollar, ich weiß nicht, ob sie da viel, also ob sie einfach den Preis nicht so lassen. Ich glaube jetzt nicht, dass sie das 13 Zoll MacBook Air M1 lassen und billiger machen, weil das haben sie noch nie mit MacBooks gemacht oder noch nie in der Mac-Schiene gemacht, dass sie ein Produkt billiger gemacht haben, ohne es zu verändern. Sinnvoll wäre dann, dass das 14 Zoll MacBook Pro den neuen Chip bekommt und vielleicht bei 13, 1400 einsteigt, das 16 Zoll auch den neuen Chip kriegt, es einen höherwertigen Mac Mini gibt und den 27 oder 28 oder von mir aus auch 30 Zoll iMac mitbringt mit auch dem hohen Chip. Das wäre so das ideale, das ideale Line-Up, glaube ich.
Also ich zwei Sachen dazu. Erstens, ich glaube nicht daran, dass das 11 Zoll MacBook Air wiederkommt, weil man sich dann im Bereich iPad als Computer zu sehr kannibalisieren würde. Ich glaube, das möchte man nicht. Ich glaube schon, dass ein iPad Pro oder ein vielleicht ein iPad Air, vor allem mit dieser ganzen Tastaturkiste, genau diesen Spot übernehmen soll. Deswegen glaube ich da nicht, dass es kommt. 13 Zoll MacBook als Entry-Level um die 1000 Euro, also Preis lässt man vielleicht, ja, glaube ich auch. Allerdings hat Apple das schon mal gemacht, also das macht Apple regelmäßig in im Bereich der Apple Watches. Und auch im Bereich der iPhones, dass es halt im Line-Up immer noch ältere Modelle gibt. Ich weiß nicht, ob das jetzt in dem Bereich vielleicht Sinn macht, wahrscheinlich eher nicht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man sagt, wir lassen das MacBook Air auf M1, fasst es nicht an, weil man muss ja immer noch sagen, leistungsmäßig ist das M1 ist ja immer noch wirklich fantastisch gut. Und das einzige Problem, das der M1-Chip momentan hat, ist ja tatsächlich im Pro-Bereich. Mhm. Also wenn ich sage, ich kann nur ein externes Display anschließen oder ich habe nur zwei USB-C beziehungsweise Thunderbolt 4 Ports, dann ist es ja sehr dediziert auf den Pro-Bereich. Abziehen, also, diese Probleme, genau, die es momentan hat. Deswegen kann ich mir das einfach schon vorstellen. Vielleicht lässt man das MacBook auf M1. Vielleicht sagt man mal, man macht nochmal einen 100er Abschlag, um eben genau diesen Preisspot. Vielleicht schafft man den unter 1000 Euro, dass man sagt, das könnte man doch mal machen. Ich könnte mir vorstellen, dass man an diesem Speicherplatz was tut, weil man einfach sagen muss, 256 Gigabyte, das ist schon wirklich für einen Laptop echt wenig. Also vor allem für den Preis und dann auch nochmal nicht wirklich erweiterbar, das ist schon echt, echt dünn. Mhm. Also da muss man sich halt einfach auch überlegen, mit wem man da konkurriert. Und also ich könnte mir das vorstellen, und bei Mac Mini bin ich tatsächlich, ich bin ja ein Mac Mini-Enthusiast. Ich liebe ja Mac Minis, seit es Mac Minis gibt. Und das ist für mich so. Das fristet so ein Schattendasein, aber das ist eigentlich so ein wahnsinnig tolles Produkt, auch so ein wahnsinnig tolles Einsteigerprodukt in die Mac-Welt. Da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass es vielleicht so ein Mac Mini Pro und einen normalen Mac Mini, also einmal Entry-Level und einmal vielleicht wirklich als Pro-Gerät gibt. Weil es gibt ja ganz viele Leute, die jetzt als der M1 rausgekommen ist, die sich ja tatsächlich dann reihenweise im produktiven Bereich Mac Minis angeschafft haben, weil sie gesagt haben, also die Leistung war ja noch besser als im Pro. Klar, ein bisschen größeres Gehäuse, ein bisschen kein Akku, keine zusätzliche Hitzequelle und so weiter. Waren ja reihenweise Leute mit dabei und ich glaube schon, dass das Gerät das Potenzial hat, mal aus dieser Nische herauszutreten. Weil wer einen Mac nutzen will und sagt, ich will meinen eigenen Bildschirm nutzen oder ich will mehrere Bildschirme nutzen, der hat sonst einfach keine Möglichkeit. Und für das, was der kostet, MacBook. Also wir reden hier, ja, aber dann hast du immer den Bildschirm mit dabei und wir reden hier beim Mac Mini, also das muss man ja mal sehen. Der Mac Mini kostet 600 Euro weniger als ein vergleichbares Laptop-Gerät.
Ja, aber er kostet halt trotzdem immer noch 600 Euro, oder?
800, glaube ich.
800. Und das finde ich schon viel. Ja. Also ich meine, wir kommen aus einer Ecke, wo der Mac Mini mal 499 gekostet hat am Anfang. Und
ja, aber was jetzt, gibt's denn für Alternativen? Nenn mir ein alternatives Gerät.
Ja, ich meine, klar, wenn du auf den Mac gehst, dann nicht. Aber ich meine, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Prozent von der Apple Verkäufe auf mobile Computer fallen, aber ich denke mal, das werden mehr als 3/4 sein, die einfach mobile Rechner ausmachen in der Geschichte. Und da ist natürlich schon die Frage, ob ich mir einen Mac Mini kaufe mit für 800 Euro oder ein MacBook für 1000, ja, 1100 Euro, ja. Ja, ich weiß nicht. Also
im gleichen Preis,
ich finde, vielleicht
ist er auch einfach nur mir zu teuer.
Aber ich, ich.
Aber du bist ja im gleichen Preisbereich wie dem Mac Mini, bist du ja nicht bei, bei 1100 Euro, sondern du bist ja bei 1400 Euro, weil wir haben ja 8-Core GPU und 512 GB, also das, das muss man schon auch rechnen. Beziehungsweise ich würde es jetzt, wenn wir es eher mal mit dem iMac vergleichen, ja, dann bist du halt beim iMac, beim vergleichbaren iMac, gut, der hat noch eine Tastatur mit dabei, bei 1900 Euro.
Ja, wobei der teurere MacBook Air hat halt dann auch gleich wieder 512 GB SSD. Ich weiß es nicht. Also ich hatte den Mac Mini, ich finde den Mac Mini ein cooles Produkt, aber ich finde ihn für das, was er eigentlich bringen soll, viel zu teuer. Ich meine, wenn du wirklich ein iMac mit dem 1700 Euro kostet der iMac mit 8-Core GPU und 256 GB Speicherplatz. Also 700, 800 Euro für ein Display ist halt schon auch noch ein, eigentlich ja, fast 1000, ja, 900 Euro für ein,
ja, genau,
für
ein wir Display sind hier, ist halt wir schon. Wir sind hier bei 900 Euro für ein Display. Also, das muss man einfach schon sehen. Das ist im Prinzip, also, das müssen wir ja mal sagen. Es ist im Prinzip das identische Gerät. Also, man nimmt einen Mac Mini und schraubt den Mac Mini hinten an ein buntes Display hin und sagt hier 900 Euro mehr. Hm. Ziehen wir die Tastatur noch ab, dann sind wir vielleicht bei 800 Euro.
Hm. Ich weiß also nicht, also ich wie gesagt, ich finde den Mac Mini als Einsteiger-Mac zu teuer. Ich finde natürlich auch den iMac als Einsteiger-Mac zu teuer oder als den aktuellen 24-Zoll-Mac immer noch zu teuer. Der hätte auch locker bei 1.000 Euro losgehen können. Keine Ahnung, was den jetzt so teuer macht im Vergleich. Ich weiß nicht, ob das Display so fantastisch ist oder ob es einfach andere Punkte sind oder ob es nicht einfach sagen, wir können es verlangen, weil wir sind Apple und der iMac ist quasi konkurrenzlos, weiß ich nicht. Also ich finde die Desktop-Macs, sowohl ein M1 iMac als ein M1 Mac Mini viel zu teuer, locker 400-500 Euro zu teuer. Und ich bin echt gespannt, ob da jetzt noch was kommt. Was mich aber viel mehr interessiert, bekommt das MacBook Pro mehr Anschlüsse? Was meinst du?
Ja, 4.
Nein, ich meine zusätzlich, 4. Also nicht nur Thunderbolt, sondern
kommt HDMI. Also die Gerüchte sagen ja, dass die SD-Karte zurückkommt.
Ja.
Der SD-Slot kommt zurück. Das finde ich. Wie finde ich das? Also wäre jetzt für mich nicht unbedingt notwendig. Also SD-Karte, das ist jetzt auch sowas, das. Das nutze ich alle heilige Zeiten mal. Da kann ich mir auch so ein USB-Ding dahin machen. So ein, da habe ich ja hier in meinem Dock sowas drin. Also das bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. HDMI, muss ich ehrlich sagen, brauche ich auch nicht. Also HDMI, ich weiß auch nicht, warum das zurückkommen sollte, weil ja, es gibt viel HDMI, aber es gibt ja wirklich wundervolle USB-C auf HDMI-Dinger für ein paar Euro. Das sollte auch ausreichen. Also das ich bräuchte kein HDMI, ich bräuchte kein USB, ich bräuchte das wäre mir alles, brauche ich alles nicht. Mir reicht USB-C. Ich finde, man sollte sich eher mal Gedanken machen, warum es so lange dauert, bis Peripheriegeräte irgendwann mal auf USB-C umgestellt sind. Es gibt ja immer noch nicht wirklich viele USB-Sticks oder irgendwas. Das ist alles noch, da muss ja mit einem USB-C auf USB-A-Adapter und dann deinen USB-A-Adapter reinstecken. Das ist ja wirklich, wirklich Quatsch.
Ja, das stimmt schon. Also ich habe, klar, ich meine, es ist ein Dongle-Paradies und Apple macht einfach Milliarden Umsatz, glaube ich, allein mit den Adaptern. Aber ich vermisse es jetzt eigentlich auch nicht. Klar, ich habe hier ich habe überall Docks rumstehen, wo ich meinen Laptop benutze. Und brauche deswegen auch einfach keine Adapter momentan. Wir haben im Geschäft eigentlich überall an den Beamern haben wir inzwischen USB-C-Adapter dran, weil einfach auch die Laptops viele inzwischen USB-C haben, also die PC-Laptops und das unterstützen. Ich vermisse es jetzt eigentlich nicht mehr. Am Anfang, ja, das erste halbe, dreiviertel Jahr war es einfach noch ein Trauerspiel, vor allem, weil halt auch die Adapter nicht lieferbar waren. Also der Belkin Ethernet Adapter, der hat ja, glaube ich, ein Dreivierteljahr gebraucht, bis der einigermaßen sinnvoll lieferbar war. Also da war es auf jeden Fall ein Thema, aber inzwischen ist das Thema, ich weiß nicht, also für mich ist es auch durch, ich vermisse eigentlich an den Anschlüssen nichts. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es viele gibt, die die HDMI begrüßen würden, wenn es wieder zurückkommt, dass sie einfach an die Beamer schneller hinkommen, gerade vor allem im Bildungsbereich, kann ich mir schon vorstellen. Ich habe bloß ein Problem, ich weiß nicht, wie es gehen soll. Also wenn ich mir meinen MacBook von der Seite anschaue und eine handelsübliche HDMI-Buchse da mir vorstelle, ich weiß nicht, wie sie das machen wollen. Vielleicht wird es dann
Micro-HDMI. Wie bei Lenovo oder so, da gibt es dann, genau, dann gibt es Mini-HDMI und dann brauchst du einen Adapter von Mini-HDMI auf HDMI. Und, ja, also ich würde es nicht brauchen, aber ich kann das, ich kann die Argumentation natürlich nachvollziehen und ich war lang genug selber in damals als in dieser Welt, in der man noch zu Kunden gefahren ist und so, war ich lang genug dabei, wo es dann hieß, ja, kannst du mal schnell was an die Wand schmeißen? Und ich sage, nee, sorry, ich hab hier einen Mac und nee, geht nicht. Und ich meine, klar, jetzt, ey, ich habe hier so einen USB-C-Dock, so einen Mini-Dock, so einen USB-C, da ist HDMI dran, das funktioniert ganz ordentlich. Aber ich muss echt sagen, Monitore sind wichtig bei mir, dass man die anstecken kann. Das ist mir schon wichtig. Die habe ich momentan auch bei meinem Mac Mini über HDMI und USB-C angeschlossen, weil es tatsächlich immer noch so ist, dass USB-C die Kommunikation auf dem Mac Mini kann ein M1-Problem sein, das hört man immer wieder. Vor allem so Sachen wie Wake Up und so, das macht immer wieder Probleme. Das ist mit USB-C noch ein bisschen schwierig. Wahrscheinlich muss man dazu Thunderbolt 4 Displays haben mit Apple Chip oder irgendwas, dass das richtig, richtig gut funktioniert. Das ist noch ein Problem. Aber ansonsten habe ich tatsächlich auch kein, also ich habe mein Dock, ich habe auch kein Dock im Moment im Einsatz. Ich habe beim Mac Mini, also das, ich würde natürlich beim MacBook würde ich das Dock natürlich wieder brauchen, wegen dem Ethernet. Klar, ohne Ethernet geht's halt nicht, aber ansonsten.
Ich glaube tatsächlich jetzt so meiner Erfahrung nach, dass es nicht ein M1-Problem ist, sondern dass es ein Nicht-Intel-Problem ist. Also wir haben genau die gleichen Probleme mit, wir haben zwei Laptops mit AMD Prozessoren, mit den Ryzen-Prozessoren, die haben auch Thunderbolt und die hängen auch an Thunderbolt-Docks von Lenovo und bei den zwei habe ich echt ständig Probleme, dass irgendwie beim Abstecken oder beim Anstecken der Rechner einfriert oder dass er beim Abstecken neu startet und sich aufhängt und keine Ahnung was.
Nee, das habe ich überhaupt nicht. Ich habe nur wirklich das Problem, wenn der Rechner aus dem Ruhezustand kommt. Also ich hatte ganz lange am Anfang, das war aber ein Softwareproblem, hatte ich das Problem, weil ich habe ja 4K-Monitore, die auf 5K Retina laufen. Mhm. Also so sind die 4K-Monitore. Und da war ganz oft das Problem, dass wenn er aus dem Ruhezustand kam, dann hat er halt 4K in Retina angezeigt, also 1920x1080, was halt riesengroß war. Das Softwareproblem wurde mittlerweile gelöst. Was ich jetzt halt habe, ist wirklich, dass der USB-C nach dem Ruhezustand halt einfach ab und zu nicht aufwacht. Mhm. Und den muss dann einmal abstecken und wieder anstecken und dann geht's wieder. Das ist echt nervig. Ich habe aber mal gelesen, dass das tatsächlich ein Kommunikationsproblem zwischen dem M1-Chip und dem Thunderbolt-Chip sein soll.
Na, dann hoffen wir mal, dass das jetzt beendet wird. Das Kommunikationsproblem.
Also ich denke auch, aber jetzt vielleicht müssen wir da an der Stelle auch nochmal erwähnen, für den ersten Wurf, also jetzt haben wir ein Jahr M1, für den ersten Wurf in einem, sagen wir mal, einem Desktop-Mobilprozessor, Mobilprozessor, ist es schon unglaublich, wie stabil und problemlos der war.
Nee, das stimmt
schon. Also, hätte ich nie gedacht.
Ich habe ja einen Kollege von mir, der hat ein MacBook Air mit M1-Chip. Und ich habe das sogar dazu bekommen, mit zwei Monitoren zu sprechen. Über Display-Link heißt das, glaube ich. Das ist so ein Software-Link. Es ist unglaublich, was das kann, weil das macht wirklich über USB-C, weil das ist ja kein Thunderbolt, sondern wirklich USB-C, gibt es das Display auf zwei 4K-Displays aus und das Laptop wird nicht mal warm dabei. Also das ist schon faszinierend. Also dass einfach Apple nicht einbaut oder nicht als Option zumindest zieht, das auch als Lösung zu nutzen für das Thema, dass an den M1 momentan nur ein externer Monitor ist, verstehe ich nicht, weil das ist ja auf dem Laptop reine Software. Also es ist einfach nur ein Display-Link-Treiber und dann brauchst du halt einen Display-Link-Dock dazu und wenn das zusammenpasst, dann hast du da zwei Monitore angeschlossen. Also das finde ich schon fantastisch, also dass das funktioniert.
Also ich habe ja bei meinem Mini ist es ja so, ich habe ja diese zwei also ich habe im Prinzip 10K, also 2x5K Monitore, Monitorauflösungen, die da laufen. Ich würde jetzt mal schon sagen, ich habe auch intensive Anwendungen, die da drauf laufen. Ich habe noch nie den Lüfter gehört. Mhm. Noch nie. Also ich weiß nicht, ob da überhaupt einer drin ist. Das muss man einfach sagen. Das Einzige, manchmal ist es aus, es kann natürlich, ich schiebe das ja immer mehr auf die Software als auf die Hardware, aber ich habe immer nur eher Probleme mit der Software, weil halt manche Dinge einfach, es ist halt manches ist nicht mehr so gut wie früher. So dieses stürzt nie ab, friert nie ein.
Ja, aber das hast auf Intel Macs auch. Also ich habe,
ja, klar, ich
bin jetzt auf,
immer schon, aber bei Snow Leopard hatte ich das nie.
Ich weiß nicht, ob man das nicht verklärt. Also ich kann mich schon an Snow Leopard Blue Screens auch erinnern, wo dann Kernel Panics hochkamen, wenn du damals deinen Quark Express Dongle ausgesteckt hast oder sowas. Da kamen schon auch Dinge hoch. Aber das sind halt, also ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe seit 10 Jahren nicht mehr mit Snow Leopard gearbeitet, insofern.
Aber es ist natürlich auch so, dass man damals ganz andere Anforderungen natürlich auch hatte. Du hast jetzt vor allem diese Cloud-Geschichten und diese Vernetzung, ist alles viel, viel, viel intensiver geworden. Muss man einfach auch dabei berücksichtigen. Aber es ist halt einfach, vielleicht hat auch das iPad ein bisschen dazu beigetragen. Weil das ja, stürzt ja nie ab. Das ist ja, da gibt es ja nie irgendein Problem. Manchmal würde ich mir wünschen, dass
du nicht, die. Bei deiner Frau ab und zu mal Probleme mit dem Browser gehabt?
Das war MacBook.
Ach, war MacBook, okay.
Ah nein, stimmt, das war am Tablet, aber das habe ich ja nicht mehr. Hm. Das habe ich ja damals extra deswegen an Rebuy veräußert. Weiß ich es nicht.
Apropos, kommt MagSafe wieder zurück?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil dieses USB-PD halt schon sehr weit verbreitet ist.
Ja. Und ich muss auch sagen, ich feiere hier jedes Mal, dass ich mein Netzteil an beide Seiten anstecken kann. Das hat mich, am Anfang habe ich mir gedacht, mein Gott, wie kann man dieses MagSafe, was ich damals echt, oder was ja echt eine geniale Idee
ist. Das ist geil, das war echt geil.
Und während meinem Studium auch, glaube ich, ein oder zweimal wirklich meinen Laptop gerettet hat in der Bib, aber so inzwischen habe ich mich so dran gewöhnt, dass ich hier einfach mein Dock an der anderen Seite anstecke wie im Geschäft und nicht den Laptop irgendwie drehen muss oder ein längeres Kabel brauche, sondern dass es halt einfach funktioniert an der Stelle, wo es funktioniert. Insofern, ich brauche auf jeden Fall wieder die 4 Anschlüsse, also 2 oder zumindest an jeder Seite einen. Das ist Minimalanforderung und ich weiß nicht, also MagSafe, also was dagegen spricht, ist, dass er natürlich diesen MagSafe-Brand jetzt im iPhone verwenden, weil das, weiß nicht, wie sie es da nennen wollen, weil dann haben sie ja 2 Produkte, die gleich heißen. Also das ist schon so ein Punkt, der aus meiner Sicht dagegen spricht. Das wäre dann wirklich wieder erklärungswürdig, dass man dann sagen muss, ja, ich meine aber das iPhone MagSafe und nicht das MacBook MagSafe. Ja, das finde ich schon ein bisschen, würde ich schon seltsam finden, wenn sie da jetzt nicht irgendwas machen. Ich glaube,
außer nicht, sie machen einen eigenen Port, der kompatibel ist zu USB-C, aber mit MagSafe funktioniert und mit dem du dann auch das iPhone mit USB-C laden kannst.
Das gab's ja, da gab's ja, nachdem die MacBooks auf USB-C
kamen,
gab's ein paar so Kickstarter-Dinger, die so Magnet
funktionieren. Ich hab solche.
Und? Cool?
Ich hab ein paar von denen, also ich hab mal bei Amazon so für, ich glaube, 15 Euro sowas geshoppt, das ist so ein Magnet und da kannst du Lightning, USB-C, Mini-USB hinmachen, was du brauchst und du steckst es einfach in dein Gerät rein. Also du hast den Adapter im Gerät und nimmst einfach und kannst jedes Gerät anstecken. Mhm. Das benutze ich tatsächlich am Schreibtisch, wo man ja viele verschiedene Geräte mal auflädt. Da benutze ich das eigentlich ganz gerne und das funktioniert wirklich, wirklich problemlos. Also es lädt auch mein iPad und so.
Aber dazu musst du ja dann erstmal das Lightning-Adapter ins iPad stecken.
Ja, Entschuldigung, aber das bleibt ja da.
iPad stecken, achso, okay, und dann trägst du das mit dem Adapter rum.
Mhm. Der okay. ist, also den siehst du nicht. Der ist, ja, ja, also, der ist ja. so dünn, den sieht man nicht.
Okay.
Also ja, das funktioniert. Und,
das dazu, ja gut, ich meine, ich steche eh kaum mehr Sachen an, aber
ich würde es aber, ich also im MacBook verwende ich es aber tatsächlich nicht, weil ich weiß nicht, ob man da 60 oder 80 Watt über so ein Ding drüber jagen will. Das weiß ich nicht. Aber was ich halt schon nochmal sagen muss, das ist auch, deswegen wäre es auch mein Wunsch, das USB-C einfach zu behalten. Ich war heute mal wieder im Büro und du merkst halt einfach, wie weit verbreitet USB-C mittlerweile ist. Da ist ein Kollege, der sagt, hey, ich hat jemand Strom dabei? Und dann ist nicht mehr so wie früher, ja, also ich habe nur Lenovo, hier so ein Block, ich habe irgendwie das da, sondern du heißt halt einfach, ja, hier, zack, USB-C, fertig, einstecken und läuft.
Ja.
Und also, wenn sie MagSafe jetzt sagen, sie bieten es zusätzlich an, was jetzt ja sein könnte, dass es heißt, es gibt einen MagSafe-Port. Aber ich denke mir halt dann hast du wieder ein anderes Ladegerät oder so. Also ich weiß nicht, ob ich das haben will.
Nee, also ich möchte es eigentlich, glaube ich, auch nochmal haben. Also ich glaube, dass ich einfach mit USB-C jetzt meinen Frieden gemacht habe, dass ich glaube, dass das ein sinnvolles Ding ist. Wenn sie jetzt die Normen mal nur aufräumen, die da drunter liegen können, wäre es natürlich noch besser. Aber so in sich... An sich würden mir USB inzwischen auch reichen.
Wenn du jetzt mal in so einem Produktmanager bei Apple wärst, ja, und da gibt es so eine Abteilung, die so MacBooks rausbringen, so MacBooks vor 8 Jahren, 7 Jahren, und die sagen, hey, ich habe eine total coole Idee, wir lassen einfach alle Ports weg und machen nur noch USB-C beziehungsweise Thunderbolt, ja. Und dann hast du in deinem anderen Produktbereich so jemanden, der so iPhones macht und so iPads. Und der sagt so, nee, also USB-C, nee, also nee. Ja, Lightning, das ist die Zukunft. Dann muss ich mir halt schon fragen, wieso man auf der einen Seite versucht, den Markt zu durchdringen mit einem neuen Interface, also mit einem neuen universellen Stecker.
Ja.
Und dann die gleiche Company in einem anderen Bereich sagt, nee, das gefällt mir nicht, das mag ich nicht. Ich nehme weiter Lightning. Also das verstehe ich halt einfach nicht. Das verstehe ich in der Grundausrichtung von Apple einfach nicht. Warum man da nicht gesagt hat, das ist unser Stecker. Wir machen einfach alles USB-C. Und dann sagst du einfach, es ist egal, jeder hat so. Weil dann hätte ich wirklich sagen können, jeder hat dann USB-C auf USB-C und den stecke ich halt einfach ein und dann habe ich es im Ladegerät drin, dann habe ich es im MacBook drin. Also das hätte man eigentlich, also eigentlich ist das eine verpasste Chance gewesen, um noch mehr Adapter zu verkaufen.
Ich das stimmt natürlich. Ich habe gerade nachgeschaut, dass der Lightning kam mit dem iPhone 5. Also 2012. Davor war tatsächlich alles nur der 30-polige Anschluss.
Mhm.
Und 2016, oder? Wann kamen denn die MacBook?
Die normalen MacBooks, die 12 Zoll. Kamen die 2015?
Ich glaube, MacBook Pro. mir jetzt wieder keine Wikipedia-Seite angeboten.
Oh, kennst du noch Intel Core M3? Verrückt, Sachen gab's.
Das,
2015, 9. März 2015. Ich höre dich nicht mehr.
Ja, ich lese gerade nach. Also 27. Oktober 2016. Ach so, ja stimmt, das 12 Zoll MacBook.
Genau, 9. März 2015.
Also haben sie nach
USB-C als einzige Schnittstelle.
Also haben sie im Prinzip 3 Jahre, nachdem sie alle auf Lightning umgebogen haben, haben sie USB-C eingeführt. Also da kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass sie das vielleicht einfach nicht wollten, weil dann der Aufschrei wahrscheinlich noch größer gewesen wäre.
Ja, aber dann machst halt 2 Jahre später. Machst halt oder 2020 oder mit dem iPhone X zum Beispiel. Das iPhone X wäre eine Idee gewesen, zu sagen, das hat man ja eh als Tech, wow, super, hier alles anders, kein Button mehr und neue Schnittstelle und so. Also mit dem iPhone X hätten wir es machen können.
Das stimmt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt vielleicht unterschätzen die Verhältnisse innerhalb von Apple. Also ich glaube, dass da die Mac-Sparte jetzt eher so die Stinkekinder sind, mit denen niemand spielen will, und die iOS-Sparte so die sind, die das Geld heimbringen quasi. Ich meine, wir sprechen jetzt halt über mehr als 1 Milliarde iOS-Geräte und keine Ahnung, wie viele Macs es gibt so auf dieser Welt. Aber ich glaube, das ist eher jetzt überschaubar. Insofern glaube ich, dass es schon so ist, dass wenn die Mac-Sparte sagt, hey, voll geil, USB-C, dann sagen die wahrscheinlich aus der iOS-Sparte, aus der iPhone-Sparte, gehen wir doch weg, wir haben Lightning.
Das stimmt nicht, wir müssen unseren Running Gag weiterbringen. Dann sagen die aus der iOS-Sparte, ja, das ist aber blöd, weil wir haben schon 1 Milliarde Lightning-Stecker produzieren lassen.
Das stimmt natürlich. Wahrscheinlich ist das wahrscheinlich auch der Grund, wieso jetzt immer noch USB-C auf Lightning-Kabel bei den iPhones drin sind. Weil sie einfach
oder weil sonst müsste man das Gehäuse für das iPad ändern. Das will man ja auch nicht. Das hat man jetzt ja auch schon lieb gewonnen, die letzten, keine Ahnung, wie viele Jahre. Das
ist ein Teufelskreis wahrscheinlich. Nee, naja. Also meine Vorhersage für nächsten Montag ist, ich lege mich fest, es gibt ein M2 und ein M2X. Das MacBook Air das 13 Zoll wird bleiben, wird einen neuen M2 kriegen, wird auf dem Preispunkt bleiben. Das 13 Zoll MacBook Pro wird verschwinden, dafür kommt ein 14 Zoll MacBook Pro mit dem M2X Chip und ein 16 Zoll MacBook Pro mit dem M2X Chip. Es wird einen großen Mac Mini geben und ein großes iMac mit dem neuen Chip. Und alle anderen Geräte, alle, die jetzt einen M1 haben, bekommen den M2.
Ich, also, meine Vorhersage ist, im Bereich iMac bleibt alles gleich, weil der Refresh zu kurz her ist. Das MacBook Air bleibt auf dem M1 mit einem niedrigeren, für 999 gibt es das MacBook Air, und ich glaube, es gibt ein 14 und ein 16 Zoll, und die werden, habe ich mich jetzt überzeugen lassen, dass die M2X heißen. Nein, die werden M2 heißen, und ich glaube, dass der Mac Mini hat wirklich ein Problem, dass er so dieses Zwischending auf der einen Seite so Entry-Level ist und auf der anderen Seite so, ich lege mich fest, es gibt einen Mac Mini und einen Mac Mini Pro. Ich glaube, es wird beide geben.
Im gleichen Gehäuse?
Im gleichen Gehäuse.
Okay.
Im gleichen Gehäuse, und der Mac Mini Pro hat eine größere Anzahl an Schnittstellen.
Okay. Kommt ein Display?
Nein.
Also es kommt kein so wie früher das Thunderbolt-Display in einigermaßen bezahlbar, so unter 1.000 Euro oder so um die 1.000
Nein,
Euro.
Nein, das auf keinen Fall. Wir haben ja vorhin schon mal rausgerechnet, was dieses Mac Mini iMac-Display kostet.
Ja, 900 Euro.
Ja, ich glaube nicht.
Ich glaube schon. Es ist mal wieder Zeit für ein Display von Apple unter 5.000 Euro. Ich glaube, es wird ein Display kommen, 24 Zoll, oder was hat der
iMac? 24, ja.
24 Zoll für 6,99 und ein 30 Zoll vom großen iMac für 12,99. Und zwar wird es ein USB, also ein Thunderbolt 4 Display sein mit eingebautem Ethernet-Schnittstelle. Oder Ethernet-Schnittstelle im Netzteil vom Display.
Das glaube ich, weil das hatte der iMac auch.
Ja. Die Frage ist, es wird ja schon ewig gerüchtet, das kam ja auch schon seit diese externen GPUs kamen, hat das Ding vielleicht eine eingebaute GPU? Also kannst du quasi aus deinem M1 MacBook Air oder deinem M2 MacBook Air mit 8 GPU-Cores, wenn du das an das MacBook, an das Display von Apple hinsteckst, ein MacBook Air mit 16 oder 32 GPU-Kernen machen.
Vielleicht sollten wir vorher die Frage beantworten, wie viele CPU- und GPU-Kernen haben denn die neuen M2 oder M2X?
Also die kleinen bleiben bei 8,8 und die großen gehen auf 16,32.
16,32 GPU-Kerne? Ja.
Die blasen die 1080 Ti weg. Ich sag dir, Apple macht da was Großes. Ich hoffe, dass Apple da was Großes macht.
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass es, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube aber, dass man auf jeden Fall im CPU-Bereich auf 16 gehen muss. Oder auf 12. Vielleicht gibt es auch ein 12. 12 wäre auch gut.
Sie können auch 11 machen oder 9 oder 14.
Ja, 7 haben sie ja schon.
Sie können ja machen, was sie wollen.
Nein, ich glaube, dass man auf 12, also man wird nicht bei 8 bleiben. Also das glaube ich nicht. Also wie gesagt, meine Meinung ist ja, dass es eher auf 8 bleibt und die M2 auf, ich glaube, sie gehen auf 16, 8 im Productivity-Bereich. Weil im Productivity-Bereich brauchst du ja keine großen, also im Business-Bereich brauchst du ja keine großen GPU-Geschichten. Wenn du jetzt in den Pro-Bereich, also wirklich in den Pro-Bereich gehst, glaube ich, dass sie tatsächlich hochgehen können bis zu, also 16 auf jeden Fall, vielleicht sogar wirklich auf 32 hoch, wenn du halt an Rendering und so weiter, also an solche Sachen denkst.
Also ich glaube, nicht, dass es Bedarf gibt für einen Chip, der mehr CPU als GPU-Cores hat. Also ich glaube, dass das Problem bei den M, also wenn der M1 ein Problem hat, dann ist es doch, dass man keine zwei Displays anschließen kann. Ich glaube nicht, dass der im tatsächlichen Berechnen, ja, also zwei zusätzliche an einen Laptop. Ich glaube, dass das Problem echt dran ist, dass man keine zwei zusätzlichen Displays anschließen kann und dass sie das nicht mit CPU, also der CPU-Kern ist, glaube ich, jetzt nicht das Problem. Der ist, glaube ich, immer noch weit voraus allen anderen, was es da draußen gibt. Insofern glaube ich nicht, dass sie am CPU-Kern was drehen, ohne am GPU-Kern was zu drehen.
Du hast ja recht im Bereich Mobile, ist es ja völlig richtig, aber wir brauchen jetzt uns ja nicht drüber unterhalten, dass eine Ryzen Desktop CPU den M1 immer noch in vielen in Blender und so weiter schon immer noch ziemlich weit hinten lässt.
Ja, aber das machst du ja über GPU. Also das kannst
du. Nee, es gibt ja auch CPU-Berechnung, gibt ja ganz viel. Muss man sich ja mal angucken,
Das lasse ich insofern nicht gelten, weil halt Blender auch, also ich meine, Apple hat im Prinzip alles kaputt gemacht, wie sie OpenGL verbannt haben und auf Metal gegangen sind, weil sie damit halt einfach diese ganzen kleinen oder so semi-professionellen Blender, also so Open-Source-Software, komplett vom Kopf gestoßen haben, weil die einfach nicht die Manpower haben, das Zeug auf Metal zu portieren. Und ich glaube, dass die großen Tools, in Anführungszeichen, wie von Adobe oder sowas, dass die auch eher auf GPUs abzielen und nicht mehr auf CPUs. Insofern, ich glaube, es wird keine 16.8 geben. Es wird weiterhin eine 8.8 geben für die kleineren. Und ich glaube, dass sie wirklich auf 16.32, von mir aus auch 16.16 gehen. Aber da wird auf jeden Fall ganz groß werden. Und ich glaube, die werden, wenn sie ein Mac Mini Pro bringen, der auch wieder dann wahrscheinlich um die $2,000 kostet, dann wird da was drin sein, was alle wegbläst, weil anders können sie jetzt nicht mehr irgendwie agieren. Hast gerade neue Infos reinbekommen.
Nein, ich habe jetzt gerade hier so ein Benchmark angeguckt, und es ist tatsächlich so, dass der im Cinebench zum Beispiel und in diesen ganzen Geschichten, klar, das ist halt eine Desktop-CPU, das brauchen wir auch gar nicht reden, aber ist egal, wird man sehen. Aber ich meine jetzt den Mac Mini Pro nicht als Mac Pro Ersatz, sondern ich glaube einfach, dass man ein Mac Mini Pendant zum MacBook Pro machen muss, mit mehr Anschlussmöglichkeiten und einer höheren Leistung. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, ob man sagt, das ist der Mac Mini in der Konfiguration M1 und es gibt einen Mac Mini in der Konfiguration M2 oder ob man sagt, das ist der Mac Mini Pro, aber ich glaube schon, dass wir beide Konfigurationen weitersehen würden, und ich würde es auch tatsächlich begrüßen, ich weiß nicht, ob das jetzt für Apple Sinn macht, aber ich würde es eigentlich schon begrüßen, wenn man sagt, es gibt weiterhin ein M1 und ein M2, um dieses Einsteigersegment besser bedienen zu können.
Die Frage ist, besser bedienen, machen sie es ja eigentlich nur über den Preis. Und
Wollen wir nochmal über die Apple Watch Series 3 sprechen?
Ja. Die komplette Nebel ist. Deswegen hoffe ich ja, dass sie den. Also ich glaube, dass sie in der Form diese Produktionsprozesse so streamlinen. Ich würde sogar nicht ausschließen wollen, dass der M2X und der M2 ohne was exakt die gleichen CPUs sind, die entweder auf Hardware oder auf DAI-Ebene einfach die zusätzlichen Kerne und die zusätzlichen GPU-Kerne abgeschaltet haben. Also würde ich nicht ausschließen.
Nee, das ist, macht man ja anders. Habe ich auch in meiner Erfahrung als neuerdings CPU-Spezialist. Nein, ich habe das mal tatsächlich. Wenn du dich da ein bisschen informierst, dann ist es tatsächlich so, dass die ganzen Chip-Hersteller im Finning gibt's, also wenn halt die Qualität der wie heißen denn diese Dinge? Also wenn halt die Qualität nicht so gut ist, dann nimmt man halt die und schaltet die Kerne, die halt nicht so gut sind, schaltet man ab, und die anderen sind halt ausgewählte Prozessoren, die halt noch besser, noch stärker sind. Das ist zum Beispiel, wenn halt Intel geht da, die haben doch diesen, die haben hinten so einen Kennbuchstaben, der irgendwie K heißt oder so, und die sind dann irgendwie die unlocked und sind besser und halten mehr aus, und bei Ryzen ist es halt so, dass quasi der DAI hat den Core eigentlich schon nur drauf, aber der Core ist eben abgeschaltet, weil der Prozessor nicht so, also weil das irgendwie, keine Ahnung, ist das Stück kaputt oder ist nicht so leistungsfähig oder so.
Ich glaube, das ist bei Intel allgemein. Also ich meine, dass ich es mal gelesen habe, dass der Unterschied zwischen i7 und dem i9 ein reiner Qualitätsunterschied und kein Produktionsunterschied ist.
Genau. Das ist das, was ich meine. Also da gibt es eben Qualitätsunterschiede, und wenn du jetzt einen schlechteren Chip halt hast, der wird dann halt ein i7 und der bessere wird halt ein i9 und der andere wird halt ein i5 oder so. Also jetzt, klar, du wirst jetzt nicht auf Dauer immer nur Cores zwar draufpacken, die dann aber abschaltest, aber ich glaube, dass ein Fertigungsprozess momentan so funktioniert.
Nee, ich bin gespannt. Also ich
bin auch gespannt. Eine Woche haben wir noch. Ich werde schon meinem Chef sagen, kaufen. Er soll die Kreditkarte zücken.
Ich werde auch einen bestellen, weil wir brauchen einen neuen Mac. Und das habe ich jetzt gerade noch gesehen, was ich auch noch einen Tipp abgeben wollte. Jetzt fällt es mir nicht mehr ein.
Also ich will auf jeden Fall einen. Wie ist denn das eigentlich mit dem Speicher? Ich bin so. Ich habe ja nur 8 GB momentan, weil ich habe das Entry-Level. Muss aber sagen, ich habe noch nie, der Arbeitsspeicher war noch nie mehr als 80%.
Also ich habe 16 GB, aber ich habe halt auch noch einen Intel-Mac.
Ja,
ich habe keine Ahnung. Also früher hieß das
ich weiß auch nicht, ob man das braucht.
Mehr Speicher immer gut. Also 16 war jetzt schon so für mich so ein bisschen die Schmerzgrenze, weil sogar mein Raspberry Pi hat 8 GB. Insofern, ja, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Ich hoffe ja, was vielleicht noch auch noch, Apple, falls du hier zuhörst, ich hoffe ja, dass sie dieses EyeSight-Kamera in den Macs endlich mal okay machen und nicht so einen Ramsch von vor 20 Jahren wieder einbauen.
Nein, wir werden, da kann ich dir jetzt schon sagen, wir werden die Frontkamera aus dem iPad mit Center Stage werden wir im Mac Mini sehen.
Kommt Face ID zum Mac?
Glaube ich nicht.
Aber warum nicht?
Ich würde jetzt mal momentan sagen, dass wie ich ein MacBook benutze, würde ich fast sagen, bin mit Touch ID schneller als diese Face ID, wo du aufmerksam sein musst. Weißt du, musst dir dann in natürlichen Bewegung musst du dich ja der Kamera widmen, um dass der dich überhaupt erkennt. Und ich glaube, ich wäre mit Touch ID schneller. Ich bin mir aber ich würde sehr viel drauf wetten, dass wir die Touchbar nicht wiedersehen.
Das war jetzt so die Abschlussfrage, ob wir die Touchbar weitersehen. Also ich bin da ein bisschen komplett egal, weil ich das einfach nicht nutze. Also dieser Bereich der Tastatur, seit ich die Escape-Taste wieder in physisch habe, ist mir diese Touchbar völlig egal. Mich nervt nur an der Touchbar eine Sache, dass lauter leiser 2 Touches ist. Das ist das Einzige, was mich wirklich nervt.
Ich mag gerne diesen Slider für heller und dunkler machen. Also ich kann auch nicht sagen, ob dieses Touchbar, ob das einfach nur stiefmütterlich behandelt wurde oder ob die Implementierung in den verschiedenen Softwaren nicht gut war oder ob das einfach, wenn du halt 30 Jahre lang PCs nutzt, dass du den Bereich da oben einfach nie anguckst. Weil, also das ist für mich, also ich schaue eh nie auf die Tastatur, deswegen.
Ja, das geht mir auch so. Und ich benutze halt das Laptop wirklich, also im Geschäft immer mit Close Lid. Also da habe ich keine Touchbar.
Du hast aber auch keine Touch-ID.
Genau, aber die kommt ja jetzt mit der Tastatur.
Vielleicht.
Nee, die kommt. Also der iMac, 24 Zoll iMac, der neue M1 hat ja die Tastatur mit Touch-ID. Und die wird, also früher oder später, wenn sie es jetzt nicht mit den neuen Macs vorstellen, dass die auch, ich glaube, die gibt es immer noch nicht einzeln momentan, gell?
Nein.
Wenn sie das nicht vorstellen, dann verplempern sie da echt Geld, weil das wäre was, das würde ich sofort kaufen. Also das wäre mein erstes Zubehör, das ich mir zu dem MacBook dazu kaufe, wäre eine Tastatur mit eingebauter Touch-ID, weil das ist einfach, ich mache es mit der Uhr, das funktioniert so in 90%, 9 von 10 Fällen funktioniert es gut. Ab und zu hakt es bei mir, aber das ist dann so, weil ich halt, vor allem wenn ich stehe, also wenn ich den Schreibtisch auf Stehhöhe habe, dann bin ich mit dem Arm halt schon ein bisschen weg vom Laptop. Und vor allem, wenn ich es dann halt schnell auf die Tastatur haue, um ihn wieder zu reaktivieren, wenn ich in den Raum reinkomme, dann bin ich halt irgendwie, keine Ahnung, über einen Meter
weg. Ach so, das da. Okay, du meinst jetzt Unlock mit Apple Watch. Okay, ich habe jetzt gedacht, diese One Password entsperren und so weiter, weil das klappt bei mir in 100% aller Fällen.
Das klappt echt gut, aber
Das stimmt, Mac das stimmt, Unlocken, das Unlock,
wenn da halt stehst, dann bist halt manchmal ein bisschen weiter weg oder einen Schritt weg vom Tisch und dann funktioniert es bei mir manchmal nicht, weil es halt auf genau gegenüberliegenden Seiten vom Schreibtisch ist und das reicht dann schon aus, dass die Entfernung als zu weit wahrgenommen hat.
Also ich denke aber auch, eine der wichtigsten, ich habe das jetzt, wenn wir stellen das jetzt gerade fest, also jetzt gerade, als wir uns beide anschauen, wie beschissen diese Kamera in diesem MacBook ist, Also wenn sie das nicht drin haben, und also das kann ich mir fast nicht vorstellen, jetzt wurden ja, jetzt hat er sogar das, hat nicht sogar das Einsteiger MacBook jetzt die Kamera mit Center Stage, die neue, also ich kann mir nicht vorstellen. Außer die haben zusätzlich zu den Lightning-Steckern auch noch 500 Millionen, das ist ja 720p.
Ja, ja.
Kamera, also die ist ja wirklich so, also die ist ja wirklich so schlecht. Also
ich glaube, ohne Scheiß, dass die, ich hatte so ein schwarzes MacBook, kannst du dich noch erinnern, die Plastik-MacBooks? Ich glaube, das ist die gleiche Kamera, die da in diesen, also vor 10, 12 Jahren in den MacBooks verbaut worden.
Die hat noch ein Software-Update bekommen, um da ein bisschen Rauschen rauszunehmen und so, aber die ist wirklich unfassbar schlecht.
Das muss auf jeden Fall kommen. Ja, dann haben wir ein hübsches Roundup. Wir sollten es auf Zettel schreiben oder wir müssen nach der Keynote mal nochmal die Aufnahme anhören, was dann wirklich eingetroffen ist und was nicht. Also,
am besten wäre es, du würdest die Aufnahme jetzt nochmal verschwinden lassen und ich könnte dann einfach sagen, habe ich doch gesagt.
Nee, das mache ich nur mit meinen Teilen. Da spreche ich dann so ganz schlecht drüber.
ja, das ist... Also ich bin jetzt echt gespannt. Ich bin wirklich, wirklich sehr gespannt.
Also ich bin vor allem auch wesentlich mehr gespannt als von dieser iPhone-Keynote. Also das war echt so...
Ja, die war ja ganz lahm.
Also vor allem irgendwie, das ist so ein Ding, klar, ich meine, ich habe jetzt ein neues bestellt, aber auch nur, weil mein Vertrag fällig war. Aber ich merke da jetzt, klar, ich weiß nicht, das ist durch, da kommt immer jedes Jahr irgendwas und jedes zweite Jahr betrifft es dich irgendwie, wenn der Vertrag halt gerade verlängerungsfähig ist, aber da war jetzt irgendwie schon lange nichts mehr dabei, wo ich sage, hey, damit haben sie es wieder allen gezeigt. Ich meine, was kommt nächstes Jahr?
Ja, aber jetzt, also ich finde aber, dieses MagSafe ist wirklich... Ich verstehe das auch nicht, warum da noch nicht so viele Leute draufgesprungen sind und irgendwelche wirklichen coolen Sachen damit gemacht haben. Also so Halterungen und so. Also weil ich finde das eigentlich schon ziemlich cool irgendwie.
Vielleicht ist es wieder durch das MFI, Made for iPhone Programm, wieder so reglementiert und so,
ja, das kann natürlich sein.
So teuer,
also was mir nicht lohnt. Was man im Billigbereich nämlich sieht, ist, dass ganz viele, das, was du ja auch im Büro hast, so Halterungen und so, CNC-gefräste Alu-Dinger und so, da gibt es ja ganz, ganz viel. Aber so nachgemachte... Hast du meine
Halterung beleidigt? Die ist nicht billig. Die hat, glaube ich, 60 Euro gekostet oder sowas.
Ja, aber die gibt es auch für 15 Euro und so. Da gibt es wirklich ganz viele. Aber... Also mich wundert es schon, dass da nicht mehr, weißt du, so ein Kartenhalter.
Ja. Ich habe übrigens gerade...
Für 60 Euro.
Sie kostet 36 Euro. Und allerdings ohne Netzteil. Das heißt, Netzteil muss dann noch dazu.
Ja, klar.
Und das hat echt, also das ist echt ein
aber du brauchst so ein ganzes MagSafe dazu, oder? Oder ist da MagSafe dabei?
Das ist mit dabei. Also das ist,
schick mir das mal.
Schick dir das mal. Das ist echt vor allem auch ziemlich schick.
Hast du das jetzt gesehen? Da gibt es ja sowas, was hinten aufs MacBook draufkommt, wo dann, wo man das iPhone dann neben das MacBook legen kann. Das finde ich auch witzig.
Ja. Da kommt jetzt schon noch ein bisschen was. Ich bin ja gespannt, was von Apple noch kommt. Also ich bin gespannt, was da noch auf uns zukommt. Ob jetzt vielleicht doch noch eher Dingsbums, wie ich sehe, Air Power, das noch kam.
Ja, es wird, also jetzt bin ich erstmal auf die neuen Macs bin ich wirklich gespannt und ich sehe das aber schon so, dass momentan die Innovationskraft in dem gesamten Bereich einfach fehlt. Also das ist klar, es gibt jetzt immer, da ist noch die Kamera ein bisschen besser, da ist der Prozessor schneller, der macht das jetzt irgendwie noch ein bisschen besser, aber so funktionsmäßig fühle ich mich momentan auskonfiguriert.
Hm. Ja, also, ist
so. Gibt's jetzt nichts, wo ich sagen würde, das fehlt mir noch. Also diese Apple, T1-Chip, die Kommunikation mit den Peripheriegeräten so macht, mit den AirPods und so, das ist eigentlich schon ziemlich cool. Auch AirTag ist ja auch AirTag ist ja wirklich richtig cool. Aber in dem Hauptsegment von dem iPhone, weiß ich nicht, was jetzt überhaupt in diesem ganzen Mobilsektor als nächstes kommt. Vielleicht sollten wir in dem nächsten Podcast mal mit Stefan drüber sprechen. Genau.
Ich hätte es ja cool gefunden, wenn das iPhone 13 tatsächlich eine Periskopkamera bekommen hätte. Das ist ja lange Zeit, oder das ist ja doch mal gerüchtet worden. Ich hatte mal vor Jahren, das war auch so Anfang der 2000er, glaube ich, hatte ich von Sony so eine kompakte Digitalkamera. Und die hatte auch so ein Periskop, wo das Zoom dann quasi liegend einbaut worden ist und oben bloß so ein kleiner Spiegel. Und das fand ich schon faszinierend. Und so dick und schwer, wie das iPhone 13 jetzt ist, hättest du es sicher noch unterbringen können und vielleicht sogar quer auf die Rückseite, dass es nicht so wackelt beim auf dem Tisch legen. Dass es einfach oben so einen kompletten, über die ganze Breite dieser Notch oder dieser Bump geht, der da raussteht. Das wäre noch cool gewesen.
Ja, irgendwann hat man dann halt Kameralinsen sind ja die Rasierklingen der Neuzeit. Also das 4 Klingen, 5 Klingen und jetzt haben wir dann 4, 5 und dann was weiß ich, was da hinten jetzt noch alles draufkommt.
Weißt du, das lachen wir drüber und das neue MacBook hat einfach auf der Unterseite die Dreifachlinse vom iPhone, dass wir damit auch Fotos machen können.
Ja. Produktfotos.
Na gut, okay. Ich würde sagen, das war eine wunderbare Sendung. Ich habe sie aufgezeichnet, ihr könnt sie also bald anhören. wir wünschen euch viel Spaß, eine schöne Woche und freuen uns alle auf die Keynote.
Insofern. Ja, wir werden zeitnah berichten.
Macht's gut und bis dann.
Jo.
Das ist eine reine Plauderei.
Ja, das ist ja gut, aber.
Nein, das ist nicht gut.